Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zur Ausgabe 326 von Binärgewitter Talk. Heute mit Felix.
Felix.
Hey.
Und Felix.
Inge, du machst es immer anders. Du musst erst sagen, Binärgewitter Talk und dann, welche Nummer wir sind. Das hat mich verwirrt.
Immer wieder anders. Das ist das zweite oder dritte Mal im ganzen Leben, dass ich es wahrscheinlich anders erzähle.
Warum?
Weiß ich auch nicht. Ich bin halt heute so drauf.
Okay.
War schon lange nicht mehr hier.
Genau.
Ja, stimmt,
genau.
Hat sich verlaufen in die Sendung. Hallo. Inge.
Markus ist übrigens auch da. Hallo, Markus.
Ja, Ingo ist back and doof. Das ist doch super.
Ja, und ich bin auch wieder da. Meiner einer, ich bin Ingo. Genau, hallo. Ja, sorry, dass ich euch letztes Mal so allein gelassen habe, aber ihr habt es ja irgendwie doch hingekriegt.
Klar.
Ja.
Du hast es ja nicht gehört, das heißt, wir können dir jetzt erzählen,
doch,
was wir wollen.
Ich habe es gehört, aber du warst zu leise und deswegen habe ich ausgemacht.
Ah, papadapap. Faxen.
Nee, telefonieren ist billiger.
Wir werden von unserem eigenen Schneidemenschen ausgemacht, weil wir zu langweilig sind. Sollen wir machen.
Ja. Und da es zu lange gedauert hat mit diesen Chapter Marks, waren die mal wieder von irgendeiner anderen AI generiert und waren halt anders. Sorry.
Ich will die ehrlich gesagt gar nicht sehen. Das ist bestimmt totaler Quatsch, was da drin steht.
Es war total lange Chapter Marks. Einer auf Mastodon hat sich gefreut und alle anderen fanden es wieder doof, aber mal so. Gut.
Das heißt, dann kriegt immer jemand was er nicht haben will. Toll.
Genau. Ja, genau.
Manche, ja, wir kriegen die Chapter Marks nachträglich nicht mehr rein, ansonsten würden wir das machen. Da muss quasi irgendwie die komplette Sendung neu gerendert werden.
Oder ja, so. Genau. Das war irgendwie. Ach ja. Naja.
Anyways.
Ich habe mich heute auch schon wieder mit ChatGPT gestritten. Oder er wollte nicht das machen, was ich wollte und dann.
Was hast du gemacht?
Beschimpft.
Hast du ihn beleidigt?
Ja, natürlich.
Scheiß Computer.
Ich
lüg mich nicht an.
Also irgendwie, ich wollte, dass er für die Radio-Tux-Sendung Chapter Marks generiert.
Hat aber nicht.
Und hat er nicht so gemacht. Beim ersten Mal, als ich das probiert habe, vor irgendwie 4, 5 Monaten, hat es super funktioniert. Und ich weiß nicht, was sie getan haben. Mittlerweile klappt es einfach nicht mehr. Jetzt bin ich frustriert. Jetzt muss ich meine Chapter Marks und meine Show Notes. Ich habe, Auphonic generiert ja da einfach auch so ein AI generiert, worüber wir so reden und ein Transkript halt mit Whisper, ne, hast ein ganzes Transkript und dann wollte ich einfach ChatGPT sagen, hier, komm, nimm mal das Transkript und sag mir mal, such mal Links dafür raus und irgendwie funktioniert es nicht. Aber long story short, es gibt eine neue Radio-Tux-Sendung, ob ich die jetzt zu den Picks packe oder hier gleich mal erwähne. Ich war vorletztes Wochenende in Berlin auf einem Kongress, Messe, Event, nee, Messe ist es nicht, eine kleine nette Veranstaltung und habe unter anderem mit dem Gründer von NitroKey gesprochen.
Ha.
Ja, wusste gar nicht, dass die aus Berlin sind oder aus Brandenburg sind.
Ah, sind das nicht die Leute, die auch das HSM-Dings gemacht haben, was letztens in den News waren?
Ja,
haben wir das irgendwo mit drin? Nee, oder? Haben wir natürlich auch nicht.
Kannst du gleich noch reintun.
Ja, ja.
Genau. Und die machen ganz viel Open Source und Open Hardware und das ist coole Geschichte und deswegen habe ich die mal interviewt. Und dann, weil ich auf der MeshCon war, habe ich noch über die MeshCon und Open Tech Summit mit dem Mario Beling gesprochen. Genau. Das ist. Und es gibt die Rust News, also insbesondere für die Leute, die hier ein bisschen mehr programmieren oder ein bisschen mehr Rust-Informationen haben wollen. Ist auch in der aktuellen Radio-Tux-Sendung, die jetzt vor ein paar Tagen rauskam. Genau, das nur als Information.
Willst du auch einen Link noch in die Shownotes mit reintun, oder ist egal?
Kann ich mit reintun, ja. Und du willst gleich noch über das NitroKey.net HSM reden, irgendwas sagen?
Nee,
dazu?
Das ist nur, weil wir es jetzt gerade angesprochen haben. Ich hatte es tatsächlich nur, ich bin nur irgendwo mal drüber geflogen.
Von
NitroKey, weil du es quasi angesprochen hast, gibt es jetzt ein Net HSM, also quasi ein netzwerkbasiertes Hardware Security Module. Und das Besondere ist, dass es laut diesem dieser Webseite von ihnen, dass es formally verified ist und irgendwelche ganz tollen Unikerne, weiß ich nicht, Unikerne.
Ja.
Die Leute haben es auf jeden Fall Microkernel, formally verified Microkernel. Und genau. Das ist wohl geil.
Nach 8 Jahren Entwicklungszeit, okay.
Hättest du ihn mal darauf ansprechen können. Hast du es gemacht?
Nee, weil das
Produkt das war da noch nicht so weit, oder?
Nee, das war noch nicht.
Nee. Tja, das wäre noch interessant gewesen.
Nee, das Interview war, wie gesagt, letzte Woche schon. Oder vorletzte, also, ja.
Ach so, vorletzte Woche wäre zu lang.
Ja. Und da gab es das Ding noch nicht. Nö, aber sieht irgendwie interessant aus, ja.
Was vollkommen verrückt ist, die haben einfach irgendwie ein Intel Xeon drin und wie 8 GB ECC-RAM für ein HSM, ist das einfach schon absurd viel. Also, keine Ahnung. Naja, aber ist cool. Mit jo. Disabled Intel Management Engine.
Ja, genau. Darüber haben wir auch gesprochen und auch über die Phones, die sie auch noch anbieten. Dann nehmen sie tatsächlich irgendwie diese Google-Dinger und wie heißen die Google-Phones?
Pixel.
Ja, genau.
Pixel.
Ich habe keins deswegen. Ja, Pixel und komischerweise kann man auf denen besonders gut Google-freies Android betreiben. Sind wohl die besten für Google-freie Androids. Die Pixel-Phones.
Ja, die machen aber auch gute, aber ist gute so. Bilder, von daher passt das schon.
Ja. Und die löten wohl auch hier irgendwie tatsächlich die Mikros aus, wenn du willst und so. Schon ein bisschen krass. Wow. Ja. Also könnt ihr euch mal anhören, Nitro-Key oder euch so Nitro-Keys kaufen. Ich hatte bisher noch keinen tatsächlich, aber ich werde mir jetzt auch mal einen besorgen. Also ist irgendwie, scheint eine coole Firma zu sein.
Ja, wenn die so nah sind, kannst du vorbeigehen.
Kann ich auch vorbeigehen, tatsächlich, ja genau. Also könnte auch mal vorbeifahren und sie hauen, wenn sie irgendwas kaputt falsch gemacht haben, genau.
Finde ich gut.
Das ist schon immer
praktisch. Mikrofon und Sensoren physisch entfernt, plus 300 Euro.
Ja.
Kannst auch die Frontkamera und die alle Kameras physisch entfernen lassen.
Ja.
Ja, also ich glaube, wenn du solche Probleme hast, dann
aber
bist du
gibt halt anders Leute, die
unterwegs.
Ja. Wollen halt sowas. Dann,
ja, es gibt Leute, die wollen halt sowas und dann gibt es Leute, die brauchen sowas und egal zu welcher Gruppe du da gehörst, du hast da auf jeden Fall Probleme.
Ich sag, ja. Ja. Sehr schön. Gut, habt ihr noch, wir waren ja in der Kategorie Blast from the Past. Oder sind da jetzt sozusagen reingelaufen.
Haben du hast vergessen, Blast from the Past zu sagen, oder?
Ingo? Habe ich doch gerade gesagt.
Ja. So haben viel wir zum Thema Punkt 6.
Ja. Aber haben wir die Introduction überhaupt fertig gemacht? Bist du überhaupt, dass du alle irgendwie...
Ja. Ich habe gesagt,
Markus ist der Ingo.
Ja, habe ich gesagt. Hörst du uns eigentlich zu, sag mal. Nee.
Ja.
Hä?
Nee. Unglaublich, ey.
Kannst du nochmal das Intro machen? Ich bin ganz...
Nein, machen wir nicht.
Wir sind durch.
Ich habe schon gesagt, dass der Ingo auch da ist.
Ja. Na gut, ich werde es nachhören.
Du kannst es gerne nachhören.
Wenn du nicht bis dahin eingeschlafen bist.
Explizit Markus erwähnt habe. Und
ist es in den ersten 5 Minuten.
Gut, also, was habt ihr noch, von welchen Hörern habt ihr euch noch pöbeln lassen, dass er irgendwie wieder nicht
Quatsch erzählt hat?
Naja, ich habe noch die Ergänzung zu letzten Mal, nachdem wir ja über iLeakage gesprochen haben. Wir haben ja dann ein bisschen über die Einschätzung gesprochen und ich habe dann noch ein bisschen weitergelesen und bin recht schnell dann auch nach der Sendung leider erst darauf gestoßen, dass das Risiko überschaubar ist und sehr zeitaufwendig, das tatsächlich auszunutzen. Und das erklärt dann wahrscheinlich auch, dass es einfach nicht mehr Aufschrei gegeben hat darüber, dass das da ist. Und dass Apple ist auch, obwohl sie jetzt wieder noch Security Releases gemacht haben seit der letzten Sendung, das anscheinend nicht mit angegangen worden ist. Also die Relevanz ist, obwohl es sehr drastisch klingt und diese Videos, die Sicherheitsforscher da auf ihrer Website veröffentlicht haben, sehr, sehr markant aussehen, in der Praxisrelevanz gar nicht so drastisch. So, das noch als Nachtrag, dass man... Ja, es ist einfach kaputte Software, die aber nicht so kaputt ist, dass man totale Panik bekommen muss.
Puh, okay.
Gar Glück gehabt. Keine Panik. Ja.
Gerade so. noch die Kurve gekriegt.
Ja, gerade okay. Bei der, wie die Webseite aufgemacht ist und dass es einen schönen Dings hat und so. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Warum? Vielleicht ist es einfach nur, dass da drei Universitäten gesagt haben, alles klar, wir machen hier ein bisschen Publicity. Oder auch die Forscher, diese Universitätsforschungs- und Lehrelandschaft ist ja auch ein Ökosystem für sich, da muss man sich ja auch behaupten, vielleicht hat es auch damit zu tun. Ja, auf jeden Fall diese, ja, die Dringlichkeit, mit der ich das erst wahrgenommen habe, die scheint sich doch sehr stark verflüchtigt zu haben.
Ja, mehr Budget halt in andere Sachen von dieser Schwachstelle reingegangen. Weniger Forschung, mehr Publicity und dann zack, geht's los. Tja, ist ja auch in Ordnung.
Okay. Oh ja, gut. Ich bin kein Apple-Nutzer deswegen.
Aber weißt du, wie die Phones heißen, Ingo?
iPhones.
Ah, verrückt. Das, obwohl du keins hast.
Ja, das weiß ich tatsächlich. Und ich meine, das heißt ja jetzt auch iLeakage, da konnte ich ziemlich schnell drauf schließen.
Wow, Ingo. Krass.
Verrückt.
Ja.
Ist aber genau. Gutes und Branding, kann man, also kann man sagen, was man will, aber ist gutes Branding. Ja.
Ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, war gerade irgendwie 10 Jahre iPhone, 20 Jahre iPhone, keine Ahnung, irgendwas. Jedenfalls habe ich Keynote, wo Steve Jobs das iPhone zum ersten Mal vorstellt, vor ein paar Tagen mal wieder geguckt. Also zu so einem Zusammenschnitt, 10 Minuten oder so. Ja.
15 Jahre müsste es sein, oder? Nee, doch, 15 Jahre grob.
Ja, ich war keine Ahnung, wie ich drauf gekommen bin. Auf jeden Fall, manchmal stolpert ja man in YouTube ja auf Sachen und verliert sich dann irgendwo. Jedenfalls habe ich mir das mal wieder angeguckt. Ja, schon schade, dass er nicht mehr da ist, dass Steve Jobs und Apple so ein bisschen Quatsch fabriziert in letzter Zeit, aber gut.
Ja, verdient doch Geld, was willst du mehr, Mann?
Ja, ja, nee, du.
Hauptding.
Das haben sie aber auch gemacht, das haben sie schon mehrfach geschafft, Geld zu verdienen. Nee, lange
mit dem
Zeit.
iPhone haben sie angefangen, Geld zu verdienen. Davor war das doch immer irgendwie ein bisschen schwierig, oder? War das nicht so?
Nein, sie haben ja gut. Steve Jobs auch schon mal rausgeschmissen, haben auch noch eine Weile gut Geld verdient, bis es dann halt nicht mehr funktioniert hat, weil sie nicht mehr innovativ genug waren.
Das heißt, sie müssen Steve Jobs wieder anstellen, oder was? Was ist das für eine Logik? Entschuldige, wir brauchen
Steve Jobs. Naja, sie haben jetzt, seitdem er nicht mehr da ist, sie hatten dann ja schon noch mal gelernt, wie sie Geld verdienen. Jetzt ist ja die nächste große Frage, was passiert, wenn Tim nicht mehr möchte? Also nicht
Sie
Tim
können doch einfach quasi das alles, was Steve Jobs und der andere Tim Typ Apple gesagt hat, Tim, in so ein Sprachmodell reinwerfen und dann haben sie einfach wieder einen. Und ich meine, wir brauchen keine CEOs mehr, wir können einfach quasi so einen Quatsch machen und es hat den gleichen Effekt dann.
Ja.
Oder? Dann weißt du quasi, wenn jemand sagt, hier, wir haben voll das coole Design und dann hast du so ein Sprachmodell, sagt dir, nee, ist Quatsch.
Die These habe ich schon mal gehört, ich würde den Beweis gern sehen.
Ja, okay, dann müssen wir, aber den Beweis kriegen wir quasi nur, indem wir es machen. Haben wir quasi zufälligerweise einen CEO-Posten, den wir mit so einem Sprachmodell auffüllen können. Also wenn sich ein CEO bereit erklärt, durch ein Sprachmodell ersetzt zu werden, dann bitte melde dich bei uns, wir kriegen da was hin. Das Ding ist quasi, dass diese CEOs ja gar nicht ersetzt werden wollen.
Ja.
Weil die wollen das Geld lieber selber haben.
Verrückt.
Ja. Aber vielleicht gibt es da ja irgendwelche, wir haben das ja gesehen, da kommen wir auch später noch zu, da gibt es ja irgendwelche Boards, die dann irgendwie so ein CEO kicken können oder so und gegen so ein Sprachmodell austauschen. Ich meine, warum nicht? Mhm. Wäre ja schon eine gute Sache, für die, gut. Also zum Anschauen. Ja, und ich meine, als bestimmte andere CEOs besser zu funktionieren, ist, glaube ich, mit einem Sprachmodell einfacher. Also siehe Twitter. Weiß ich nicht. Das, glaube ich, wär besser gegangen, hätte es da sowas gegeben. Aber ist ja auch noch alles sehr jung und ich glaube, wir sehen da noch einiges in der Zukunft. Das
kommt alles noch, ja.
Das kommt noch, ja. Und selbst wenn es nur so ein Vanity-Quatsch ist, ja, also wenn quasi eine Firma sagt, ja, wir machen das so, dahinter hast du trotzdem immer noch den Shadow-CEO, der quasi die Prompts in dieses ChatGPT eingibt und dann die Antworten übernimmt oder so. Aber
Ich glaube, dass wir sehen da noch einige witzige Sachen.
Ja, da geht mehr.
Da gibt es noch einiges. Auch. So, was haben wir denn noch? Wir haben so viel Blast.
Gut, ja, genau. Dann kann ich jetzt noch aus den Kommentaren zur letzten Sendung nachschießen. Wir haben über Lesetagebücher gesprochen und wir hatten auch darüber gesprochen, dass sowas ja eigentlich in der Fediverse-Variante sehr cool wäre. Und einer unserer Hörer hat uns dankenswerterweise darauf hingewiesen, dass es mit Bookworm Social tatsächlich eine Variante gibt. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, es auszuprobieren. Aber vielen Dank für den Hinweis. Sehr cool.
Hm. Talk about books. Track your reading.
Talk about books, baby.
Schön.
Scheiße, wir sind alt.
Ich bin alt. Ihr seid vielleicht nicht so alt wie ich.
Nee, tatsächlich nicht.
Gott sei Dank.
Tatsächlich sind wir alle nicht so alt wie du.
Nee, stimmt nicht. Ich bin älter, glaube ich.
Nee, aber du bist nicht so alt wie er. Nee. Du bist halt älter.
Älter, ja.
Hat er nicht gesagt.
Ja. Korrekt.
Ja. Hast du recht. Es gibt wenige Leute, die so alt sind wie ich.
Ja. Das wäre auch verrückt.
Okay. Cooles Projekt. Tiefer angucken. Was ist FreeBSD 14? Ihr habt was vergessen zu sagen? Oder?
FreeBSD 14. Nein. Ja, wir haben es das letzte Mal und habe ich es noch nicht ausprobiert gehabt.
Ah.
Und jetzt habe ich angefangen, meine Systeme zu updaten. Und ich habe da einfach mal. Also es sind jetzt super viele Links. Wir müssen da auch nicht im Detail reingehen. Einerseits gibt es Dinge, die mit dem 14.0 Release kaputt sind. Also du musst halt ein FreeBSD Update Fetch Install machen bevor dem Upgrade, aber das ist eigentlich, also sollte man eigentlich sowieso immer tun. Ja, und der Rest ist so Kleinscheiß. Das Einzige, was da wichtig ist, die Default Shell für den Root User hat geändert.
Ach du Scheiße,
da sollte man aufpassen beim Merchen.
Was ist das jetzt? Das ist die Dash.
Ich glaube POSIX SH. Lass mich schauen.
Aber POSIX SH ist ja quasi immer nur eine Dash oder irgendwas, oder? Es gibt ja keine echte.
Ich weiß nicht genau, was die SH-Implementierung auf FreeBSD ist. Da überfragst du mich jetzt tatsächlich.
Wäre noch interessant gewesen.
Das, keine Ahnung. Aber vorher war es halt die CSH. Was halt schon, ich sag mal, ein bisschen absurd ist, verstehe ich jetzt schon, warum man da den Default vielleicht ändern.
Warum nicht möchte. Die TC-Shell oder sowas? Also irgendwas, ja.
Ja.
Ja, hätte man gleich auf die Z-Shell wechseln können. Aber gut.
Genau. Ja. Hm. Naja.
Ja.
Ist ein Ding. Auf jeden Fall beim Updaten ist halt, muss man aufpassen, dass man da nicht sein Passwort raus updatet. Sonst hast du kein Root-Passwort mehr.
Das kann passieren.
Ne, du bekommst ein Update. Ja. Diese Linie hat sich geändert. Dann bekommst du halt so eine Diff-View und dann entscheidest du halt, ob du deine Version haben willst mit dem Passwort und der alten Shell oder neue ohne Passwort. Aber mit der neuen Shell.
Hä, was?
Keine Edition-Shadow?
Habt ihr kein Shadow oder was?
Ja, keine Shadow-Datei?
Shadow-Fights, die gibt's doch schon seit 100 Jahren oder 30.
Ja, keine doch, Ahnung, gibt's schon, aber wenn du das Passwort sind.
Da steht Stern drin oder so. Da steht Stern.
Also normalerweise sollte in der ETC-Passwort nicht dein Passwort stehen. Also sondern das gibt in der ETC-Shadow.
Erstmals wurde ein solches System von Unix-Derivaten System 5 3.2 und BSD 4.3 Reno 2005. Erst veröffentlicht in 1983, sorry.
Das ist 1983.
ETC.
Wow. Also das ist, keine Ahnung, das ist schon 100 Jahre alt. Ich weiß nicht genau, was da schief läuft.
Ja,
wenn das so ist, dann bitte einmal zurück updaten vielleicht.
Ist nicht im Passwd, ist im, das File ist etcmaster.passwd. Frag mich nicht, was das für ein File ist.
Ja, vielleicht. Wir kriegen
so
da auf jeden Fall Kommentare zu, ist kein Problem.
Genau. Ja. Da steht auf jeden Fall, da steht halt ein User drin,
ein Passwort, eine Shell und ein Passwort. Shell. Das ist aber echt wirr.
Ja, was weiß
ich. So ist es halt in BSD.
Das ist halt irgend so ein, bestimmt irgend so ein Unix, was weiß ich.
Passwörter sollen frei sein. Frei BSD.
Genau. Was weiß ich, auf jeden Fall solltest du beim Merchant halt immer das Richtige auswählen, sonst
sonst alles kaputt.
Mit den sonst hast du alles das Falsche.
Niemals dann, updaten.
Genau, niemals updaten. Genau, das Home Directory ist bei Default gemoved. Da gibt es einen Blogpost, der beschreibt, wie man das auf einem Existing-System machen kann, wenn man will. Und dann gibt es ein Security Advisory für OpenZFS. Und da sollte man vielleicht mal updaten, weil da könnte man Daten verlieren. Beziehungsweise Daten könnten korrumpiert werden.
Da war doch auch irgendwas.
Alter Scheiter,
irgendeine Funktion sollte man da auch überhaupt gar nicht einschalten in letzter Zeit bei ZFS, sonst
genau.
Bist du einfach deine Daten
weg. Also sind deine Daten weg. Das
also,
ist ja praktisch.
Ja, nicht direkt und so.
Aber indirekt
schon. Klang so. Es klang jedenfalls so wie, wenn du es einschaltest, dann sind Daten weg, mach's nicht.
Genau, ist dieses
Können wir vielleicht noch verlinken, weil ich habe das auch mitbekommen, aber dann wieder vergessen.
Ich habe also sowohl das GitHub, also ich habe das Security Advisory und das den GitHub-Issue verlinkt. Ich weiß nicht, was
okay.
du...
Gut.
Ja, also wenn du noch wenn irgendwas dazwischen hast, kannst du...
Nee, wenn das das ist, ich hatte das auch nur irgendwo an mir vorbeifliegen sehen.
Genau.
Wunderbar.
Das, also
okay,
das
ist das Problem.
Genau, das heißt aber auch... genau, der Bug ist ein OpenZFS und es scheint so, als würde das... Also zuerst hat es ja so ausgesehen, als wäre das nur, wenn man dieses Flag enabled hat. Aber dann hat sich herausgestellt, es ist nur sehr viel wahrscheinlicher, wenn du dieses Flag enabled hast. Theoretisch kann das immer passieren.
Oh mein Gott, das war so ein bisschen gruseliger. Ah,
genau. Das heißt,
ach, du super, Scheiße.
Wenn ihr bestimmte, ja, solltet ihr mal nachschauen, also wenn ihr das auch auf einem NixOS oder so benutzt, solltet ihr mal nachschauen, dass ihr irgendwie genug alt oder genug neu. Wobei ich jetzt im
ach,
Detail auch nicht weiß.
Ein bisschen
okay,
Angst.
Also Vorsicht beim Einsatz von OpenZFS auf euren System.
Niemals ZFS benutzen, ist gruselig.
Genau, niemals.
Fast so schlimm wie
ButterFS. Warten, bis Bcache FS draußen ist, endlich.
Ja, ist. Kommen wir später zu.
Genau. Der 6.7er Kernel ist noch nicht da, kommt bald.
Ach, Pabalapap ist voll.
Pabalapap.
Kannst du alles voll enablen und so.
Dann
also unter
dann
NixOS,
alles
keine
viel
Ahnung,
besser.
Wie das normalerweise funktioniert.
Alles viel besser. Okay, kommen wir zur nächsten Kategorie, oder? War mal mit FreeBSD 14 durch? Oder wolltest du noch Famous Last Words?
Nee?
Gut. Toner der Woche. Turns out, X.org Server fliegt aus der nächsten RHEL-Version raus.
Oh also nein.
Nicht, dass wir X.org nicht bestimmt schon 5 oder 10 Mal oder so für tot gehalten hätten. Das Ding wird auch gar nicht mehr gefixt, ne? Oder es hat letztens mal irgendwann noch so ein halbes Security-Update gekriegt. Eigentlich ist der Scheiß ja schon seit 10 Jahren sozusagen unmaintained und wir warten alle das Wayland, das...
Way.
Schön, dass das immer wieder klappt. Genau. Und RHEL macht jetzt den Schritt, also was 2025 oder so, dann X.org aus seinem Betriebssystem rauszuschmeißen.
Ja.
Ja. Finden wir okay, oder?
Finden wir okay.
Ich
glaub, aber
ist okay, oder?
Hier, ich habe hier heute, ich nehme mal an, ein bisschen getriggert von dieser News, einen Blogpost gelesen. Wayland isn't going to save the Linux desktop.
What?
Warum
nicht?
Doch.
Er sagt halt, hier dieses Wayland und so.
Ketzer.
Ist nicht gut.
Lieber Windows
halt
oder
ganz,
was?
Hat halt ganz viele Probleme und X11 ist eigentlich, also und er ist halt wieder zurück zu X11.
Ah ja, okay.
Essentially. Und er ist aber irgendwie...
Er benutzt auch darunter SysVInit, oder? Weil das so gehört, sich so gehört bei alten Leuten.
Das bin ich...
Weil solche Nackenbärte, davon haben wir genug.
Ich glaube, das nicht sein... Also er war irgendwie Early Adopter von Wayland.
Ja, dann hat er natürlich andere Probleme, ja. Dann funktioniert immer alles nicht und das ist natürlich irgendwann genervt.
Nee, das ist aber nicht sein Problem. Also sein Problem ist halt, dass ganz viele Dinge in der Architektur und in halt von Wayland halt nicht gut ist und die Adoption ist halt low, was ich das finde ich ein bisschen ein komisches Argument. Aber er maintaint hier
seinen eigenen komischen Window Manager und dann hat er keinen Bock mehr, den jetzt zu maintainen.
Irgend so ein Video Player, glaube ich.
Ah, VLC.
VLC. Genau.
MPV. Ja.
MPV.
Das ist quasi die GUI für MPlayer.
Wahrscheinlich.
Ja, das ist irgendwie based auf MPlayer und FFmpeg.
Und der hat sich jetzt entschieden, für immer X11 zu benutzen, oder was?
Nee, also er maintaint da halt den Wayland-Part. Und ja, es gibt halt voll viele komische Dinge in Wayland. Also auch eines der Beispiele, die er halt schlecht findet, ist dieser External Render Loop. Also Wayland sagt dir halt, wann du ein Frame rendern sollst. Und das passt halt einfach auf ganz viele Applikationen, passt das irgendwie nicht drauf.
Also auf dem MPV zum Beispiel jetzt.
Zum Beispiel, genau. Oder du hast halt als Applikation hast du keine Möglichkeit zu wissen, ob du jetzt gerade im Background bist oder nicht. Was ich jetzt schon sagen würde, ja, sehe ich jetzt irgendwie ein, dass man das als Applikation vielleicht.
Und das vielleicht ging daran bei
es ging bei interessiert. Definitiv, willst du das wissen, ja?
Genau. Und also könnt ihr euch mal durchlesen, ist wirklich nicht so ein, Wayland ist einfach scheiße und ich finde es doof, sondern ich finde es eigentlich ziemlich, also ich finde die Punkte, die er aufbringt, ja, im Großen und Ganzen ziemlich fair. Auch zum Beispiel, dass Wayland halt ganz viel Zeug fehlt, um einen vollen Desktop zu machen. Das heißt, jeder implementiert das halt slightly anders. Und du hast halt dann irgendwie drei verschiedene Targets oder so, oder vier technically. Das heißt, du musst deine App irgendwie gegen vier verschiedene Targets bauen.
Mhm. Weil testen.
Deine
bauen wird es wahrscheinlich, oder?
Ja, testen. Aber du musst halt schauen, dass das mit allen vier, und dann musst du halt verschiedene Workarounds machen, damit das überall läuft und so. Und das ist halt schon
ein Problem. Du solltest drei Workarounds und einen normalen Weg haben, oder hoffentlich. Oder keine Ahnung.
Ja,
vier Workarounds hast, das wäre ein bisschen wirr.
Ja, das Problem ist halt, technically sind es halt vier Workarounds, weil das Protokoll selbst halt nichts vorgibt. Und niemand hingegangen ist und gesagt, das ist der Standard. Es gibt halt einfach keinen Standard. Das heißt, halt, alles, was du machst, ist irgendwie so ein Workaround, weil es das Protokoll halt nicht hergibt. Und das finde ich schon auch ein fairer Kritikpunkt an Wayland.
Das war halt der Gegenentwurf zu X11, wo quasi alles
genau, 100% wo du einfach alles machen konntest und das ist
wo alles schon fertig da war, aber auch nichts mehr. Ich glaube, das war das Problem an X11, oder? War das nicht so?
Ja, also das Problem mit X11 ist, dass du alles machen kannst.
Naja, das ist halt das von vornherein netzwerkfähig gedacht war, du viele von diesen Funktionen heutzutage ja auch nicht mehr brauchst und dass es das Protokoll ziemlich aufgebläht hat und man dann auch ziemlich viel dazu bauen musste, was halt moderne Grafikkarten einfach brauchen können. Und da war Wayland halt schon besser. Aber ja, viel Software ist halt gegen X11 halt geschrieben und dann muss man halt doch X-Wayland nehmen und
Ja, also hier, das Quote ist, Wayland Protocol by itself is far too minimal to run a modern desktop. Und das heißt, du musst halt alles, und das ist ja schon irgendwie so ein bisschen das Ziel, dass wir ja mit Wayland X11 ersetzen möchten auf unserem Desktop.
Ja.
Und dass du das machen kannst. Brauchst
du nicht mehr.
Genau. Und dass du das irgendwie machen kannst, ist halt, du musst halt super viel Kram rundherum bauen, was dann irgendwie nicht mehr vom Protokoll ist. Also das heißt, du bastelst dir halt wieder irgendwas mit dem D-Bus oder mit irgendwas und jeder macht das halt slightly different.
Okay.
Und das ist schon nicht gut. Also ich habe den heute Seite gestern, heute gelesen und ich kann den echt empfehlen. Also es ist wirklich.
Okay, ich lese mir den auch mal durch.
Klingt,
muss man mal lesen. Aber ich meine, dass Wayland Schwächen hat, das wissen wir auch schon seit, keine Ahnung, 10 Jahren.
Genau,
das ist halt. Deswegen wollte ja auch Ubuntu was, oder Canonical wollte ja dann nochmal was anderes machen. Hat sich ja auch nicht durchgesetzt. Also ja, klar. X ist tot. Haben wir ja deswegen Tote der Woche, ne? Da führt jetzt kein Weg mehr dran vorbei. Und wenn nicht jemand kommt und was viel Besseres als Wayland macht, wird das jetzt das Ding. Und dann müssten wir halt alle zusammen dran arbeiten, dass es ja das Beste für den Linux-Desktop wird, weil was anderes haben wir nicht im Moment.
Was aber auch
interessant, lese ich mir durch, ja.
Ja. Was aber auch ein fairer Punkt ist, den er hier macht, ist, eigentlich hätte man diese Zeit auch einfach investieren können in X11. Also, weil ich meine, ja, X11 hat auch bunch of problems, aber theoretisch kannst du die halt auch over time halt irgendwie adressieren.
Ja, also, da sind zu viele Leute ausgebrannt und hat dann keiner mehr Bock drauf gehabt. Und das ist ja auch schon quasi eine Aussage, die man beachten muss.
Ja, klar, aber.
Und ich glaube, es ist schon viel Energie in X11 reingeflossen, aber es, am Ende ist quasi die Entscheidung gefallen, dass die Leute, die das hauptberuflich oder hauptamtlich machen wollen, haben keinen Bock mehr.
Ja,
und dann stirbt es halt einen langsamen Tod und das sehen wir jetzt gerade.
Das,
genau.
Fair enough.
Man kann immer sagen, ey, ja, ihr quasi Open Source Maintainer, ihr hättet ihr mal ein bisschen eure Zeit woanders verwenden können, aber
Ja, also ich meine, das
die Aussage kann man natürlich schon machen, aber die Frage ist halt, ob das valide ist, das sozusagen, ob das überhaupt realistisch ist.
Ja, also das ist halt, genau, das sind halt ganz viele, aber so aus technischer Sicht, ist halt schon interessant, dass das Wayland irgendwie nicht, dass immer noch halt so viele Probleme gibt und halt gewisse diese Probleme, die er halt anspricht, halt auch wirklich nicht so. Ich meine, dass das nicht perfekte Software von heute auf morgen passiert, ist klar. Und dass das sowas irgendwie, ja, halt auch, dass nicht jeder Edge Case, der irgendwie in X11 irgendwie funktioniert hat, in Wayland funktioniert, ist auch klar, glaube ich. Das ist ja auch nicht das Ziel, aber es gibt halt einfach so. Ja, so Dinge, die ich jetzt als ziemlich basic bezeichnen würde, wie zum Beispiel, ich möchte halt ein Screen Recording machen. Was in Wayland einfach irgendwie nicht so richtig geht. Wo du dann gleich wieder ein Workaround brauchst. Und das finde ich schon nach 14 Jahren so irgendwie so ein ziemlich basic Use Case. Ist einfach so, interessiert uns nicht.
Weiß nicht,
finde ich jetzt nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Sag es mal so.
Ich weiß nicht, vielleicht bin ich jetzt auch verwöhnt, aber in GNOME habe ich jetzt gerade ein Recording gemacht von meinem Bildschirm. Das heißt, es funktioniert schon irgendwie und die Leute haben sich schon was überlegt.
Ja, genau.
Und vielleicht ist es einfach gut halt genug.
Irgendwie, aber das muss halt jeder.
Ja. Das ist halt die Frage, so what? Also, das ist quasi, die Idee war ja schon, dass sie das nur so primitive quasi implementiert werden, ähnlich wie ECMAScript oder so. Nee, wie heißt das andere Ding, das darunter noch, das ASM, das JavaScript-Assembler-Zeug. Shit.
Ja.
WASM.
Ja, genau. Da, wo ja auch quasi nur Primitive da sind und ist ja quasi ein ähnlicher Ansatz, nur halt auf einer anderen Ebene mit dem Protokoll für den Manager von einem, also für den XL-Versatz halt. Also ich glaube, das kann trotzdem funktionieren. Und ich bin.
Ja, also ich meine, es bleibt uns vermutlich auch nichts anderes übrig, weil, XL wird niemand mehr anfassen wollen.
Ja.
Groß, wie wir jetzt gesehen
passiert
haben.
Passiert halt auch einfach nicht seit 10 Jahren.
Genau, also passiert auch einfach nichts.
Weil alle halt auch Angst
ist einfach
haben,
so.
Ja. Ja. Das hat seit 10 Jahren oder seit 11 Jahren keiner angefasst. Und
es wird auch die nächsten Jahre wird es weiter so gehen. Ja.
Genau. Und ich meine, wenn jetzt halt die Adoption kommt, dann irgendwann ist halt so ein bisschen wie Systemd. Dann gibt es diese komischen, die sagen, nee, will ich nicht. Und dann ihre komische eigene Distro maintain für ein halbes Jahr oder so. Und dann
Oder für immer, was ja auch in Ordnung ist.
Für immer, aber
ja, mit
die große Mehrheit wird es halt einfach bekommen.
Genau. Und es ist ja auch jetzt erstmal nur eine Person im Internet, die quasi sagt, ist alles kacke. Also beziehungsweise die Sachen sind kacke, die er halt meint. Und
aber es, ich finde es, also lohnt sich durchzulesen, sind gute Punkte. Ja. Genau, aber ja, genau, Screen Recording da, bla bla bla. It communicates with D-Bus to a XDG Desktop Portal. Dass du halt Screen Recording machen kannst. Das ist halt schon so, das wäre schon so was, was ich mir von so einem Desktop-Kompositor-Dingsy wünschen würde, dass das einen Standardweg gibt, wie man das machen kann. Und wenn du dann da irgendwas anderes basteln willst, kannst du das natürlich immer noch zusätzlich machen und so. Aber
ja, die Frage ist halt auch, wie oft man Screen Recording so benutzt. Also wenn du jetzt quasi nicht
Oft?
Ja, aber
Screensharing? So auf Arbeit oder so? Du bist so im Call?
Ja, aber das, hä,
du möchtest jemandem kurz überhaupt was zeigen?
Also wie funktioniert denn das dann jetzt? Also quasi dann macht der Firefox
ja,
diese 100 Wege.
Ja, natürlich funktioniert es, aber es macht halt irgendwie dein Browser macht halt irgendeinen Debug-Call zu irgendeinem anderen Tool, was dann irgendwie über einen Rückweg irgendwie dein Screen auslist und dann den schickt.
Na gut.
So essentially. Und das ist halt schon so, nicht so dein Browser spricht mit Wayland und sagt, hey, ich möchte jetzt hier dieses Window Stream.
Ja, okay.
Sondern gut, halt so. Und ich finde, das ist ein fairer Punkt zu sagen, ist schon ein bisschen scheiße.
Ja, okay.
Okay. Nee, dann. Ich also, würde sagen, wir machen hier
gehen
mal
weiter.
Ja. Und mach mal genau weiter und geh zu Firefox, der bestimmt auch total toll auf Wayland läuft.
Firefox. Bestes. Hier kann ich bestätigen, funktioniert alles.
Best also läuft bei mir auch auf Wayland, ja.
Und genau, was ist das Problem? Oder gibt's
ein Problem? Ach so, kein Problem. Ja. Wir haben noch einen Toten der Woche und das ist nicht Firefox.
Opportunity.
Sondern sind alle Cookie-Banner, die ihr jemals gesehen habt. Weil Firefox wird sie für euch automatisch ablehnen mit Firefox 120. Apparently.
Okay. Ja, finde ich gut.
Das ist nice, oder?
Also diese ganzen Sachen, die man irgendwie alle anklicken muss, ist es
genau.
Ich meine, ich habe ja irgendwelche Plugins dafür, die nicht mehr das alles wegklicken, aber genau. Ja.
Aber je mehr quasi direkt vom Firefox gemacht wird, desto besser.
Ja, genau.
So, einfach
wegklicken.
War eine gute Idee mit diesen Cookie-Sachen, aber
nee.
Hat sich. Na, ich meine, die Intention war ja schon gut von der EU, aber
möglichst gut sabotiert worden von den großen Firmen, würde ich sagen.
Genau, also die Intention war ja schon so, dass du halt Leute nicht einfach tracken kannst.
Ja.
Ja.
Und dass du die Möglichkeit gibst, das zu entscheiden.
Genau. Ja. Und zu sagen, nee, ich will nicht getrackt werden. Aber was die Leute halt draus gemacht haben, ist ja dieses Cookie-Banner. Und das ist halt schade. Aber genau.
Gut,
technische Lösung.
Ja, und wieder eine technische Lösung, die jetzt der Firefox bringt. Plus eins Like.
Gute Sache
auf jeden Fall. Also Cookie-Banner gehören der Vergangenheit an, zumindest wenn er
Firefox
benutzt. Euch die mit standardmäßig mit Firefox verklicken lassen könnt.
Genau. Wenigstens
gut.
Die unterstützt werden dann. Und das ist, je weniger Cookie-Banner, desto mehr gut.
Ja. Genau. Absolut. Kommen Firefox. Wir zum
was? Firefox sowieso bester Firefox.
Firefox bester Firefox. Firefox bester
Browser. Ja. Kommen wir zum Untoten der Woche.
Ja, was haben wir denn da?
Ich hätte ja auch noch diesen, ja.
Oh, gut. Ja, nee, erzähl erstmal deinen Untoten.
Ich hätte ja noch so News gehabt. Ich weiß nicht, ob passt die, wenn ich die zum Toten der Woche packe.
Ist egal, mach die einfach irgendwo hin.
Ist es fast ein bisschen fies. Es gibt so eine Insulinpumpe, die hat einen
komischen Bass. Ist ganz schön fies. Nee, das kannst du nicht weitermachen. Ingo, mach die Wanne sind.
Nein. Können wir ChatGPT fragen, ob das okay ist?
Ja. Können wir machen, aber er sagt, das
wird ein Je nachdem, ich finde das ziemlich grenzwertig, weil, wie gesagt, wenn ich das Ding, ich meine, das hat einen Kommafehler, wenn ich das richtig verstanden habe.
Erzähl doch mal Insulinpumpen, genau, was die so machen.
Ja, ich habe
kein Problem.
Wenn du kein, weiß ich nicht, du stellst wahrscheinlich nicht genug Insulin her und musst, also dein Körper produziert nicht genug, musst halt welchen von außen spritzen und dann hast du wahrscheinlich irgend so ein Ding, was bei dir dran ist und
dich dir dann da Insulin automatisch spritzt,
automatisch.
Ja.
Und das Ding hat halt einen gefährlichen Bug und hat halt, misst halt, keine Ahnung, hat da irgendwie die Möglichkeit, dass du irgendwas 0,3 oder sowas angibst und er vergisst es mit diesem 0, davor und spritzt dir dann halt 3. Das könnte halt tödlich ausgehen.
Also die Sache war wohl, ist es auch so, wenn du 0,31 machst, dann würde er dir 31 Einheiten geben. Und das ist nicht halt schon gut. Echt richtig übel.
Ja. Also, unter Umständen tödlich. Ne?
Vollkommen verrückt.
Das kam irgendwie die Woche raus. Weiß ich nicht.
Ist auch eine Insulinpumpe.
Auf jeden Fall, dass sowas nicht rechtzeitig auffällt, bevor das Leute in die Hände kriegen. Also.
Ist halt auch eine Insulinpumpe, die ist mit deinem Android-Phone verbunden und da frage ich mich immer so, hey, ist das so eine gute Idee?
Es macht's einfach alles nicht besser.
Ich weiß es nicht.
Das Problem ist halt, diese Firmen, die so Medical-Zeug machen, die haben jetzt auch gesehen, hier, Software, Leute wollen Apps, Leute wollen
keiner
AI.
Hat gefragt.
Und
ich will nicht, dass AI entscheidet, wie viel Insulin mir gespritzt wird. Außer
Das glaubst du, dass du das nicht willst, aber die Leute wollen das. Das ist das Problem.
Und die wollen es quasi, wenn es zu 100% von 100% funktioniert und nicht zu 99,999 von 100.
Zu 100% funktioniert halt sowieso nichts und das halt.
Trotzdem, also es ist halt
mich
schon.
Musst du nicht überzeugen. Ich will das auch nicht.
Ich will,
aber ich will das auch, das ist halt auch so, also ich meine, wo fängst du an, oder? Dieser Code, wenn er irgendwie mit ChatGPT geschrieben ist oder mit hier...
Irgendwie den Werkstudent dran, hat sich mit ChatGPT kurz hingesetzt, hat Insulin das Ding dann niederprogrammiert oder programmieren lassen, ja, die App dazu gleich und das ist das, was bei rauskam.
Genau, aber, also wir sind halt Teil des Problems, ne? Wir wollen das halt auch. Wir wollen halt auch hier dieses ChatGPT, was uns den Code schreibt und irgendwie den Test gleich dazu und
ja, das stimmt.
Das halt. Aber auf der anderen Seite muss man fairerweise sagen, wenn das alles Menschen machen, die machen halt auch Fehler. Also
aber dass das nicht genug getestet wurde, das kreide ich denen schon an. Das kann eigentlich nicht sein, sowas.
Das ist schwierig.
Besonders
das
quasi
mit den Menschen und den Fehlern, ist das der Punkt, wo die AI entscheiden wird, dass man uns besser nicht mehr braucht?
Ja.
Genau.
Ja, das ist Quatsch.
Ne? Ja, alle kriegen Forced Insulinpumps und dann, wenn du quasi Quatsch erzählst, bam! Genau.
Oder Herzschrittmacher oder so. Ja, alles gut.
Forced
Herzschrittmacher mit Bluetooth. Alles super Ideen. Super beste Ideen. Okay.
Ja, das reicht, wenn du dich da in Alufolie ein... Ist das dann tatsächlich hilfreich? Und ich glaube schon, oder?
Ja.
Also quasi so ein Ganzkörper-Alufolie, damit dein Herzschriftmacher nicht mit Bluetooth angegriffen werden kann oder so?
Ja.
Ich denke schon, oder?
Das Problem ist ja, die Insulinpumpe willst du ja selber kontrollieren.
Ja, du kannst ja dein Handy dann unter deine Alufolie machen oder so.
Dann stellst du es ja wieder falsch ein.
Genau, also hier ist ja das Problem, dass die Software schon die Probleme macht. Also das ist ja noch nicht mal ein richtiger, ist ja kein Angriff. Hack. Das ist kein wirklich ein Bug. Ein fieser Bug in dem Ding. Und das ist schon echt traurig. Aber ja, lass es festhalten. Also ich hoffe, ihr habt sowas, also gerade die Version jetzt nicht. Und wenn, dann bitte dringend drum kümmern und drückt euch die Daumen. Ansonsten können wir da, glaube ich, nichts machen, außer dran appellieren, ey Leute, wenn ihr solchen Code schreibt und der ist irgendwie Mission Critical und an der Stelle hängen Leben davon ab, passt bitte auf, was er tut. Ja, und
kann man sich da nicht irgendwas von irgendwelchen Aufsichtsbehörden oder so wünschen, dass da sich jemand drum kümmern muss? Oder dass es durch ein Code-Review von einer unabhängigen Stelle oder sowas geben muss? Das kann doch nicht sein, dass es dann einfach quasi auf den Markt gepusht wird.
Das reicht halt vermutlich
nicht. Das reicht uns
nicht. Das ist halt das Problem. Also,
es muss einmal ChatGPT sagen, ist okay.
Das Problem ist halt, du kannst all diese Prozesse und all diesen Scheiß haben und du kannst halt trotzdem Fehler machen und du kannst halt trotzdem solche Fehler shippen. Das halt, ich glaube, du kannst es halt einfach nie zu 100% ausschließen.
Ja. Gibt es da nicht auch ja, so eine Vorbereitungsphase oder sowas, wo man das dann validieren muss oder sowas?
Ja, ja, also das, ich meine, das ist heavily regulated. Das ist nicht so, als gäbe es das nicht. Also du musst da vorweisen, dass du genau so einen Prozess hast, wo das jemand reviewt, wo du das testest, wo du, aber das halt, ja, kann halt trotz allem, kann halt irgendwas durchgehen, wo du denkst so, hä, wie hat das nie jemand gemerkt? Und dann, wenn du halt irgendwie im Detail schaust, dann ist halt so, ja, okay, es hat halt hier niemand gemerkt wegen dem und hier wegen dem und ja, irgendwann bist du dann dabei, irgend so eine Software zu shippen, was halt so einen Fehler macht, den, wenn du den Fehler siehst, halt denkst so, hä, wie konnte das jemals passieren?
Tja.
Ich find's und ich doof. Weiß nicht, wie du das irgendwie lösen willst. Das kann halt...
Ja. Ja. Böse, böse, böse.
Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es ein zertifiziertes Medical Device ist. Weil ich nehme mal nicht an, dass du eine Insulinpumpe in Deutschland als nicht-Medical Device irgendwie verkaufen kannst. Aber sonst wäre das vielleicht auch noch so ein Ansatzpunkt, dass das zumindest nicht geht.
Okay, kommen wir zum Untoten der Woche.
Das haben wir leider schon vorher gesagt, das heißt AI ist vorbei.
Ja, ja,
das war's.
Ich weiß. Naja. Aber ich meine, je nachdem, wie du diese Pumpe bedienst, bist du entweder tot oder untot oder also von dem her.
Ja, ja, stimmt. Da war was. Ja, und zwar, mein Untote der Woche ist Zero Punctuation. Das ist quasi ein YouTube-Format. Ich weiß nicht genau, es war ein Teil von einem größeren Sender von Yahtzee Crosshaw, heißt der, glaube. Und da gab es quasi Drama um dieses ganze Format und so, quasi um diese Leute. Dann sind die alle gegangen und Zero Punctuation ist wieder zurück. Nennt sich jetzt Fully Ramblomatic. Und ich habe hier quasi den Link dazu geschickt. Zero Punctuation ist quasi sehr schnell gesprochene Spiele-Reviews. Würde ich sagen, ist ein Ding quasi.
Ah, ja.
Es quasi hatte damals einen gelben Hintergrund und er hat schnell geredet und jetzt hat es noch einen roten Hintergrund. Er hat sehr schnell geredet. Ist quasi gleiches Ding unter einem anderen Banner. Ist sehr schön, dass es wieder zurück ist, weil das Format mir sehr gut gefällt. Und ja, genau, das wollte ich hier quasi nochmal darauf hinweisen. Es war quasi, zwei Wochen, einen Monat oder sowas tot, beziehungsweise quasi komplett abgesetzt, weil quasi die Person, die das gemacht hat, gegangen ist. Und es gibt quasi niemanden, der so schnell diese Sachen reden kann.
Okay.
Und ja, jetzt wieder zurück.
Quasi sehr schön.
Mein Hinweis.
Dann kommen wir zur AI der Woche.
Was hatten wir denn da? Oh, es gab diese OpenAI-Drama mit Sam Altman. Und kriegen wir der Sache irgendwas abgewonnen?
Nee. Also,
interessiert mich nicht. Aber es ist funny. Also, ja.
Genau, er wurde irgendwie von OpenAI gefeuert, von dem, wie heißt sie, von diesem inneren Zirkel oder so, ich weiß nicht, wie, als Aufsichtsrat oder
ja,
so.
Ja, ist es ja nicht, ist ja irgendwie, weiß ich nicht, die ist ja so eine Art Foundation, ne? Das ist ja irgendwie, ja. Ist ja keine Firma.
Ich glaube, sie haben ja trotzdem einen Aufsichtsrat. Ja.
Ich würde sagen, vom inneren Zirkel irgendwie. Da gibt es quasi noch mehr Leute, die dann quasi den CEO feuern können anscheinend.
Von den da oben.
Ja. Und das ist wohl passiert. Und dann gab es Drama irgendwie über ein paar Wochen. Ist dann irgendwie zu Microsoft fast gewechselt oder auch nicht. Und ist jetzt wieder zurück als CEO von OpenAI. Und ja, das war's, oder?
Genau. Ich möchte hier den, es gibt, das ist keine Full Summary, weil es war ziemlich, als gerade passiert ist, aber es gibt diesen Good Work Channel, der ziemlich lustig ist. Kann ich empfehlen. Und die haben auch ein Video dazu gemacht.
Okay.
Zu nice. What Happened with OpenAI.
Okay. Dann könnt ihr euch das vielleicht angucken. Ist vielleicht
also eher lustig oder nicht?
Lustig eher lustig.
Okay, ja, das kann
ich. Also ist schon, also ich würde schon sagen, factually korrekt, aber schon eher
ich lustig nur,
präsentiert.
Ja, ich habe nur über das Interview gehört, dass er irgendwie nichts gesagt hat oder so. Dass man sich das Interview hätte auch sparen können. Also von dem her vielleicht eher das Video angucken, als sich das Interview, The Verge Interview durchlesen.
Ja, das Interview habe ich mir auch nicht. Also weil.
Ja, lohnt sich
wohl. Ehrlich gesagt interessiert mich auch nicht, was Sam macht. Ganz ehrlich. Ja. Ist mir scheißegal. Also.
Immerhin hört man von dem, von der Person nicht so viel wie von anderen Personen, von denen man nichts hören möchte. Muss man jetzt auch sagen.
AI ist halt ein wichtiger Player in dem Markt. Also von
das stimmt, nee, nee,
aber das ist schon korrekt. Interessiert mich halt auch zu wenig. Also
ja.
Wenn jetzt morgen bankrott gehen und aufhören, irgendwas zu machen, es wäre mir halt egal.
Ja, keine Ahnung. Ja. Kann man
auf jeden Fall. Es würde auf jeden Fall genug Nachfolger geben.
Genau, es gibt jetzt quasi, das Feld ist bestellt und es muss jetzt nur noch geerntet werden.
Oh Gott.
Naja, das Feld ist bestellt. Ja.
Was? Seht ihr das anders oder was? Also nee, quasi, alles ist klar, wie es passiert, wie was gemacht werden muss. Du musst einfach mehr Hardware draufwerfen, dann wird es mehr gut. Ja. Und je mehr Hardware du hast, desto mehr kannst du draufwerfen. Und wenn noch ein paar gute Leute dabei hast, dann bist du sogar schneller fertig.
Gut. Ich habe das mal als Sendungstitel aufgeschrieben. Das finde ich gut. Gefällt mir.
Und ja, genau, also es ging quasi darum, dass irgendwie, ich weiß nicht, der innere Zirkel hat gesagt, dass er nicht so viel mit denen redet und das fand ich so geil oder so. Und irgendwelche, dass jetzt irgendwie so ein Modell haben, was Mathe kann und nicht irgendwie sich irgendwelche Sachen ausdenkt und so. Gab es viele Sachen, die darum so geflogen sind, aber keiner weiß ja von nichts genau. Und von daher müssen wir auch nicht weiter drüber reden, genau.
Ja, es ist, glaube ich, sehr, sehr viel Spekulation.
Ja, einfach. Absurd. Wir waren also nicht, quasi 100% Spekulation. Ja.
Genau. Von daher. Okidoki. Haben wir noch was AI-mäßiges? Mhm.
Genau, und zwar Stable Diffusion XL Turbo. Das ist wirklich ein geiler Name.
Das ist so,
Turbo. So wie.
Wie der Film, oder?
Ja, welches? Welcher Film? Ich hätte jetzt tatsächlich an Street Fighter 2 Turbo gedacht.
Ah ja, nee, ich denke an, wie hieß der Film? Welcher? Mit diesen
Crank.
Ach, nein. Dieser.
Ich bin auch raus.
Irgendwas Turbo. Der Film heißt halt Turbo. Auch irgendwas mit Turbo.
Turbo Movie. Okay.
Also wissen wir nicht.
Turbo,
weiter.
Den Film, ist eine Schnecke.
Ja. Nein. Warum?
Ryan
warum?
Reynolds anscheinend.
Na ja, okay. Naja, dann? Als Schnecke oder?
Ja, er ist die Schnecke. Also er spricht quasi die Schnecke von Turbo. Ich bin aber nicht sicher, ob das ist.
Nein. Ich werde mal, sprich mal weiter, ich werde es nachreichen.
Okay, ja, einfach nachreichen, genau. Genau, Stable Diffusion XL Turbo ist ein Stable Diffusion Modell, was anstatt 30 Zwischenschritte für ein Bild zu brauchen, braucht es genau ein Step und dann erzeugt es quasi aus deinem Prompt irgendwas Sinnvolles. Und das heißt, es ist 30 Mal schneller und das heißt, du kannst quasi Realtime Prompting machen. Also du gibst quasi was ein und es zeigt es dir sofort. Und das ist schon echt super verrückt. Und das ist jetzt quasi hier so ein Link zu irgendeinem Video, wo das quasi gezeigt wird, wie das funktioniert. Und ja, crazy shit.
Also, ich habe es in der Meantime, habe ich das mal gegoogelt. Ich meine natürlich New Kids Turbo.
Ah, New Kids Turbo, ja, okay.
Habt ihr das nee. Nie geschaut?
Doch, nee. Das kenne ich tatsächlich. Nein. Aber ja. Da wäre ich jetzt quasi nicht so mit drauf gekommen, aber.
Ja, das war meine erste Assoziation, als du Turbo gesagt hast.
Schön.
Genau. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Das ist ein Film von 2010.
Das ist ein guter Film von 2010.
Sein Meisterwerk.
Ein Meisterwerk, ja.
Das Trash-Videos.
Trash
das ist ein rechter Trash-Film.
Ja. Aber es ist ein geiler, es ist ein guter, schlechter Trash-Film.
Glaube ich. Also ich weiß nicht, ich habe den schon echt lange nicht mehr
gesehen. Ja, das Besondere an dem Film ist, dass die Schauspieler, die kommen nicht aus Deutschland, reden aber trotzdem ihre Stimmen in Deutsch. Und ist quasi niederländisch, oder? Ist es belgisch?
Ja,
irgendwie in die Richtung. Ja. Und das macht halt diese Übersetzung, halt nicht eine Übersetzung, sondern das macht quasi das Original nur besser.
Ja.
Weil sie halt auch Deutsch so sprechen mit ihrem Akzent und so. Das ist super nice.
Ich hab den sehr lustig in Erinnerung, aber ich habe keine Ahnung, wie der gealtert ist, weil ich habe den bestimmt.
Ja. Das kann man ja nachholen.
Seit der rausgekommen ist, nicht mehr geschafft.
Ist vielleicht besser so.
Genau.
Gab es denn da schon AI-Influencer in dem Film?
2010 gab es noch keine AI-Influencer. Aber es
gibt jetzt.
Es gibt, ich glaube, es gibt allgemein Influencer noch nicht so lange, oder? Also so dieses Social-Media-Influencer-Zeug, das ist doch ein relativ neues Phänomen, oder?
Ja, aber
ja, Social-Media ist ein neues Phänomen?
Ja, also ja, nee, aber auch Influencer. Also nee, Social-Media gibt es ja schon seit Facebook und Facebook ist ja schon mehr als irgendwie.
Ja, und seitdem gibt es auch Influencer, also 10 Jahre.
Genau. Also das
seit etwa 2007
fing das ja auch recht schnell mit Twitter an und da haben sich die Leute ja auch schnell breit gemacht. Also das ist schon, ich glaube, dass die 15-Jährigen alle Influencer sein wollen. Das ist jetzt jünger, aber das hat sich ja über eine Zeit aufgebaut.
Okay, also 2007 ist es wohl, wird es im Marketing verwendet. Also
mit dem ersten iPhone.
Mit dem ersten iPhone.
Aha.
Ich glaube, dieser Tim Apple. Tim Apple ist schon.
Ich sage nur Unboxing-Videos. Die gibt es auch schon immer.
Aber das war ja nicht.
Ist
Linux Tech Tips dann auch so ein Influencer, schon so ein Ursprünglicher gewesen,
oder? Ich glaube schon.
Ja, okay. Der ist ja auch schon alt, oder?
Influencer. Ich glaube schon, ja.
Tipps. Wie lange gibt es denn schon Linux? Man muss gucken, wie lange es Linux Tech Tips gibt.
Können wir jetzt zu den AI-Influencern kommen? Das interessiert mich viel mehr.
Okay, sorry. Wir sind irgendwo abgebogen.
Ja, bei Influencern.
Okay, 1986 geboren, der Linus Sebastian. Wann hat er. Sorry. Also, AI-Influencer, ja? Also, es gibt ja quasi Influencer und alle Leute wissen ja quasi, wie Models und Influencer und sind, so sind, die sind total nervig. Wie wär's, wenn du einfach quasi diese ganze Person aus diesem Influencertum hinausnimmst und es mit AI ersetzt? Hört sich das gut an?
Das löst keines der Probleme,
doch,
aber ja?
Doch, natürlich.
Ist viel billiger.
Viel billiger.
Aber jetzt verdient halt irgend so ein komischer Influencer das ganze Geld und nachher verdient halt irgend so ein komischer
AI.
Pickliger Nerd, der das AI-Modell gebaut hat, das ganze Geld. Also,
naja, aber ich glaube, du kannst
beides.
Naja, du kannst aber quasi besser Iterationen fahren, also quasi mehr Versuche machen und dann hast du quasi dieser innere Zirkel und er entscheidet sich dann halt für die Aussage, die halt diese AI-Influencer-Sache machen muss. Und du hast das Ganze drumherum nicht. Du hast quasi kein echtes Leben, wo du dann quasi auf die Leute aufpassen musst, dass sie sich nicht betrinken oder Drogen nehmen oder was weiß ich, ja. Oder auf einmal schwanger werden oder irgendwelche Sachen.
Drogen.
Ja, genau. Also du hast quasi all diese Menschensachen nicht mehr. Und das wird auch toll, oder? Das hat sich auch eine spanische Agency gedacht und die haben gesagt, okay, wir lassen einfach diese Menschen weg, wir machen nur noch AI und das funktioniert wohl so gut, dass sie mit diesem AI-Influencer $11,000 im Monat machen, laut dieser Fortune.com Primärquelle, die wir jetzt hier haben.
Okay,
Ja,
also ich weiß nicht, es löst wie keine Probleme
von Menschen. Natürlich, es löst diese ganzen Probleme von Menschen.
Ja, aber hä? Aber mein Problem und dein Problem ist ja nicht, dass sich Influencer betrinken, sondern unser Problem ist ja, dass diese Influencer da sind und nerven.
Ja, stimmt.
Und es löst nicht
Ich verstehe, dass wir von unterschiedlichen Problemen reden. Ich habe tatsächlich von dem Problem geredet, die es für so eine Agency macht, so einen Influencer zu halten.
Ja.
Ich weiß nicht genau, wie zu engagieren, ich glaube. Und ja, also es löst nicht das Problem, dass es quasi Influencer gibt für uns. Das ist wohl korrekt.
Genau. Und darum ist es halt wie egal für uns. Also für diese Agency ist es natürlich geil, weil sie müssen jetzt irgendwie ihren modernen Sklavenhandel können sie jetzt nicht, also müssen sie
Computer
nicht mit Leuten machen,
quasi,
sondern können das mit dem Computer machen. Das ist vielleicht moralisch ein bisschen besser, aber nerven tut es ja trotzdem.
Ja, aber das ist, glaube ich, auch nur, wenn du irgendwie auf Instagram oder auch immer das jetzt Facebook oder sowas, wo das halt ist, wo das dann in deinem automatisch generierten, für dich zugeschnittenen Feed kommt. Und tja, ich find's krass. Die Bilder sind quasi ein paar Bilder in diesem Artikel mit drin und die sehen ziemlich gut aus. Also für ein computergeneriertes Bild. Also das heißt, ich weiß nicht genau, ob dann quasi so ein Modell dann auch nochmal retuschiert wird, also quasi, dass du da nochmal nachpromptest, dass du da irgendwie die Picke weg hast oder so. Keine Ahnung. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass da quasi einer nochmal so ein bisschen Prompt anlegt und dann quasi die blöden Sachen wegmacht. Ja, genau. Und das ist die Zukunft, in der wir leben.
Apparently.
Sehr schön.
Naja. Finde ich gut. Ist etwas, auf jeden Fall.
It's something. Ja.
Okay.
Ja. Ja. Ja, ist quasi im Durchschnitt macht dieser AI-Influencer wohl 3000 Euro im Monat und manchmal auch ein bisschen mehr. Das ist wohl die Aussage.
Das ist doch schön.
Schön, ja.
Kann ich mir auch so einen holen? Den setze ich hier einfach neben mich.
AI-Girlfriend ist ein Ding, Mann.
Ingo.
Wenn der dann 3000 im Monat
macht. Ach so, dass du dir quasi auch so einen AI-Influencer machst.
Ja, dass ich hole mir einfach, jeder holt sich einfach so einen AI-Influencer, stellt den sich einfach zu Hause hin und der influenzt halt die ganze Zeit rum und verdient dabei Geld.
Das ist ein guter Move. Ich meine, warum nicht? Ich glaube, da steht das ein bisschen Arbeit dahinter, also die 3000 Euro, die müssen quasi auch noch von anderen Leuten erzeugt werden, indem du da Werbung machst und diese Influencer-Dinge halt. Irgendwelche Verträge mit irgendwelchen Firmen, dass dann AI-Influencer dann halt irgendwelche Nasenpuder oder sowas verkauft.
AI-Auftritte hat.
Ja, genau, AI-Auftritte mit anderen, dass er sich mit anderen AI-Influencern trifft und dann irgendwelchen Quatsch erzählt oder irgendwelchen Podcasts.
So lange schnick, schnack, schnuck, bis einer gewonnen hat. Finde ich gut.
Ich glaube, es geht. Außer einer macht Brunnen. Er ist sofort raus.
Ohne Brunnen.
Ohne Brunnen, das war zu spät. ja, und das Gute ist quasi an so einem AI-Influencer, der wird natürlich auch niemals alt. Der bleibt jetzt einfach für immer 23. Bam. So easy.
So gut. Gut.
Gut. Ja, kommen wir zu 1 Trillion
Parameters. Also, diese Sprachmodelle werden ja quasi immer in Parametern gezählt, also wie viele Neuronen, also wenn du es mit einem Gehirn vergleichst, es hat. Und das US Government hat jetzt quasi angefangen, so ein Sprachmodell anzulernen mit einer, was war das? Billion Parametern. Ich glaube, das größte, also GPT-4.
Also eine amerikanische Billion oder eine deutsche Billion?
Es war jetzt gerade auf Deutsch übersetzt. 1 Trillion, das ist auf
Trillion, ja, okay. Ja, also eine deutsche Billion. Ja.
Genau, eine Billion. Genau. Und die großen Sprachmodelle von OpenAI haben wohl jetzt gerade geraten, über 100 Milliarden Parameter. Und das wäre quasi nochmal ein Faktor 10 mehr Parametern, obwohl jetzt quasi von diesen internen Memos von OpenAI schon kam, dass mehr Parameter nicht so viel besser macht. Also es dauert einfach nur absurd viel länger. Ja. Aber das US Government hat ja Zeit und die haben quasi viele Grafikkarten bei sich zu Hause stehen und können jetzt quasi mal sowas ausprobieren. Und Science GPT ist dann quasi der Name von dem neuen Modell. Und das sollt ihr alle Science-Fragen beantworten können. Genau. Das ist quasi. GPT-4 ist wohl mit 1,7 Billionen angegeben. Das heißt, GPT-4 hat tatsächlich noch mehr Parameter als das, was jetzt das US Government antrainiert. Laut diesem einen Artikel, den ich hier verlinkt habe, von TechRadar. Ja, genau, das heißt quasi, alle wollen AI mitspielen. Alle wollen's.
Genau. Da sind wir wieder bei, auch die Medical-Leute und so. Ja. Und vielleicht auch alles gar nicht so gut.
Je nachdem. Irgendwas wird schon passieren. Ich meine, wenn du es quasi so siehst, dass es eine Kompression, eine Art der Kompression von Daten ist, die du dann mit einer bestimmten Sprache queryen kannst, das ist schon okay. Das ist schon eine coole Sache. Also wenn du quasi diese 1000 Supermilliarden Papers da alle zusammenfasst und das dann queryen kannst nach irgendwelchen Informationen, um zu gucken, ob das da, was du da gemacht hast, ob das Sinn ergibt, ist das schon cool. Ob das so viel Sinn ergibt mit, wie es gerade benutzt wird, ist halt eine andere Frage. Ja,
ja. Das werden wir sehen.
Das, genau, also das ist ja auch, wir sind ja relativ. Ja, also wir sind nicht so richtig tief oder richtig lange in dieser Phase, wo es jetzt überhaupt diese Sprachmodelle in der Form gibt. Von daher habe ich da ja noch viel, ich glaube, das wird noch witzig. Wir haben noch viel Zeit vor uns.
deswegen haben wir das ja auch als Kategorie aufgezogen hier. Weil es noch witzig wird.
Okay. Da ist ein langfristiger Plan dahinter.
Ja, genau.
Weltherrschaft.
Kommen wir zu den News. Und da habe ich gleich mal was zum Heulen sozusagen.
Im Moment, Mimimi ist doch später.
Ja, ich hätte es auch in Mimimi machen können, aber es ist eigentlich eine News, die traurig stimmt. Der Bundestag oder die haben ja Haushalts... Naja, ihr kennt das Problem mit dem Haushalt für 24 jedenfalls. Kappen sie auch mal die Zuwendungen, die im Bereich Open Source, digitale Verwaltung zu tun haben, gleich mal um die Hälfte. Also statt 50 Millionen.
Brauchen wir nicht
Millionen,
so dringend, oder?
Nee, scheinbar nicht. Statt 50 Millionen sind es dann nur noch 24,7 Millionen.
Wow, das sind echt so, wo du denkst, wow, okay, wir haben glaube ich andere Probleme als dieses Peanuts, die da weggespart werden an irgendeiner Stelle.
Ja, und das Schlimme ist halt, gleichzeitig werden irgendwie für 3,8 Milliarden Oracle-Verträge abgeschlossen. Das ist so.
Eine Ansage.
Ja. Traurig.
Das finden wir nicht
weil
gut.
Weil sich diese Bundesregierung ja eigentlich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hatte und wir waren ja auch froh, als es im Koalitionsvertrag Open Source mehrfach erwähnt wurde und gesagt wurde, ja, wir machen da jetzt mal was und ich meine, gerade im Bereich...
Du hast nur die Hälfte gelesen, ja, wir machen was, aber nicht das, was du dir wünschst. Machen weniger damit.
Und gerade bei Verwaltung und da könnte man auch so viel mit Open Source machen und es tut einfach alles so weh. Es ist so traurig. Also da, ja, ich weiß nicht, wenn ihr Leute kennt, die Einfluss auf andere Leute haben, macht da mal
vielleicht,
was. Das
vielleicht brauchen wir AI-Influencer, die quasi für AI-Lobbyisten, ich meine, warum nicht? Die können die ganze AI. Zeit diese Leute anrufen, das ist doch scheißegal.
AI-Lobbyisten for Open Source.
Warum geht das nicht? Spricht da irgendwas dagegen? Ich glaube nicht,
nee,
oder?
Mach mal.
Wir brauchen quasi nur so einen Chatbot, der die ganze Zeit unsere Politiker anquatscht. Und sagt, wie uns unsere Interessen vertritt. Wir trainieren es quasi auf unseren Interessen und dann go.
Finde ich gut. Machst du das?
So. Nein. Wir haben noch das andere Ding, wir haben noch viele andere Projekte bei uns, die wichtig gemacht werden müssen.
Zum Beispiel. Dann bleibt es an euch Hörern da draußen hängen. Baut uns mal einen Influencer für Open Source, der
Lobbyisten.
Die Bundesregierung beinfluenzt.
Ja. Einfach einen Lobbyisten, der automatisch lobbyt für uns.
Ja.
Der kann die ganze Zeit irgendwelche Zoom-Konferenzen machen, der kann auch gut aussehen, der kann auch eine 23-jährige Influencerin sein. Ja.
Ja. Und kann er auch 33 sein, dann hat man vielleicht
oder halt
ein bisschen
so ein
mehr
alter Mann, so ein alter weißer Mann kann es ja auch sein. Das kann ja alles sein, je nachdem, mit dem man spricht. Das ist ja auch egal, oder?
Ja. Ja,
der kann immer quasi die Person sein, die jetzt am besten quasi influenzen kann.
Ja. Ja, ja. Auf jeden Fall für Open Source influenzen. Weil wie gesagt, das hier ist eine traurige Geschichte. Da bekleckert sich unsere Bundesregierung mal wieder nicht mit Ruhm. Kann man.
Mit Ruhm vielleicht.
Mit Ruhm vielleicht, aber das hilft uns auch nicht. Gut, das wollte ich nur angebracht haben. Dreckiger Scheiß. So, jetzt seid ihr dran.
Haben wir was Gutes?
Nee, es bleibt schlecht.
Ah, ich habe noch was vergessen. PolyGPT, ich ziehe das trotzdem mal kurz nach oben. Das ist quasi fragdenbundestag.de, ist quasi eine Seite, wo ein Sprachmodell trainiert wurde, beziehungsweise quasi ein Core-Modell genommen wurde und dann darüber so Embeddings gelegt werden für alle Protokollseiten aller Sitzungen, die unser Bundestag so gemacht hat und den kannst du irgendwelche Fragen stellen und dann antwortet dir dieses Sprachmodell. Und das ist eine witzige Sache. Also du kannst quasi komprimiert diese Sitzung fragen, was da passiert ist oder was wo was gemacht wurde und das Sprachmodell antwortet dir. Mhm. Und solche Sachen ist doch cool.
Projekt.
Also das ist eine coole Sache auf jeden Fall.
Sowas müssen wir mehr haben.
Mhm. Definitiv. Genau. Und der kann dann ja quasi, also so ein
Influencer-Bot, der kann ja genau quasi Zugriff auch auf solche anderen Sprachmodelle haben und dann halt sagen, so ja, in dem und dem hast du ja mal gesagt, dass du das gut findest oder so. Und dann, ich kann auch lügen, ist ja auch scheißegal, ja. Da kann sich keiner dran erinnern, was man immer mal gesagt hat. Und dann sagt quasi der Politiker, oh ja, stimmt, ja, habe ich wirklich gesagt. Und dann, naja, das kannst du jetzt hier für Open Source klar. Und so. Ja, was weiß ich, ja.
Also quasi nicht mein Geschwätz von gestern.
Ja, aber wenn du die Leute oft genug darauf hinweist, das geht, glaube ich, schon. Also das ist ja, Menschen sind ja einfach und du musst sie einfach nur spielen.
Mhm. Okay.
Ich habe da volles Vertrauen drin, dass irgendjemand das, also dass das passiert. Also ich glaube schon, dass es jetzt passiert. Halt nur nicht von den richtigen Leuten. Ja. Das wird von irgendwelchen bösen Leuten gerade ausgenutzt.
Die da oben. Der innere Circle.
Ja, der innere Zirkel. Der.
Ja. Die Illuminaten. Na, jetzt haben wir es wieder.
Die AI-Illuminaten.
Ja, Gott. gut.
Komm her. Komm, mein Gott, mir. Alles macht Sinn, jetzt, wo ich es schreibe.
Jetzt.
Wird das mit Doppel geschrieben? Ich weiß es gar nicht.
Vielleicht sind die auch schuld an den Sicherheitslücken in OwnCloud.
Höchstwahrscheinlich. Ich meine, wer sonst? Die AI-Illuminaten.
Die werden auch schon ausgenutzt, habe ich gehört, dass diese Sicherheitslücken in OwnCloud und Co. jetzt ausgenutzt werden. Ja.
Genau, es gibt Sicherheitslücken in OwnCloud und auch Nextcloud, hat Ingo gemeint.
Ja, ich weiß gar nicht, genau. Also ich hatte meine Nextcloud letzte Woche geupdatet, weil da irgendwas auch Böses drin war. Ich weiß nicht, ob das derselbe Fehler ist.
Oh mein Gott.
Aber auf jeden Fall, genau, wird dieser, also CVE, den es hier gibt, definitiv schon ausgenutzt. Also wenn ihr noch eine OwnCloud irgendwo habt.
Also dann es ist mal quasi in der OwnCloud Graph API von OwnCloud. Bla 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 bla. Es ist tatsächlich nur OwnCloud. Okay. Also es ist kein Nextcloud. In Nextcloud haben es bestimmt auch Probleme, aber
andere.
Mhm, genau. Und zwar geht es quasi darum, dass du Credentials aus dem Container-Environment entführen kannst. Also in deinem, wenn du zum Docker-Container irgendwie Environment-Variable mitgibst für eine Konfiguration, dann hast du mit dieser Schwachstelle die Möglichkeit, diese Variablen auszulesen.
Ja. Aber auch nur, wenn du dieses Feature enabled hast, was nicht ist by default.
Genau, aber die Docker-Deployments sind wohl so konfiguriert, oder? Nee, warte. Doch, nach Februar 2023 war wohl standardmäßig so konfiguriert.
Ah, das ist natürlich dann doof.
Ja, ein bisschen doof. Davor war es kein Problem, danach schon. Also updaten, ihr müsst auf jeden Fall updaten, hilft quasi alles nichts.
Ja, das ist halt immer so, ja.
Ja, sehr unpraktisch, aber manchmal.
Außer wenn du nicht updaten solltest, dann nicht.
Ja. Genau, außer es geht was kaputt, dann schnell zurück updaten. Genau.
Gleichzeitig wurde ja OwnCloud, also die Firma von OwnCloud, ist jetzt mit irgendeiner Firma fusioniert.
Ja, wurde gekauft. OwnCloud wurde gekauft in Amerika. Und das hat ja auch so ein bisschen, also
von wem Microsoft?
Ich folge dem Frank auf Mastodon, der hat da ja auch sich ein bisschen drüber ausgelassen, dass da jetzt noch mal mehr Unsicherheit auch reingebracht wurde. Und er war sehr stolz darauf, dass Nextcloud eben solide finanziert ist und nicht Richtung Verkauf geht. Gekauft haben die eben, wie gesagt, eine amerikanische Investorenfirma.
Oh.
Aber ja, jetzt muss ich auch schon wieder googeln.
Kiteworks.
Kiteworks, ja.
Hat OwnCloud und Dracoon gekauft. Ich keine Ahnung, aber Kiteworks ist wohl ein US-Sync-File-Sync-Share-Hersteller.
American Technology Company that secures sensitive content communications over channels.
Genau.
Da habe ich noch nicht von gehört vorher, muss ich sagen.
Ich auch nicht, aber genau, die hatten wohl Geld übrig und haben jetzt OwnCloud und Dracoon, ich weiß gar nicht, was Dracoon, gekauft und machen das jetzt irgendwie weiter.
Die haben auch nur 200 Mitarbeiter. Das heißt, es ist nicht so eine absurde riesige Firma. Ja, okay, wenn sie quasi von irgendjemand bezuschusst wurden, um sich da zu vergrößern, kann das schon sein. Company, was sagt die hier? OwnCloud, da steht jetzt hier quasi nichts. Wie heißt denn die Firma hinter OwnCloud?
Hieß OwnCloud Inc. früher.
OnCloud GmbH. Aber.
Nee, kann ist auch. Ja auch.
Man weiß
ist
es nicht.
Ist ja auch egal.
Genau, also die sind gekauft worden. Ja, ist jetzt also ein komplett amerikanisches Produkt. Selbst die. Wobei stimmt auch nicht. Das CERN setzte zum Beispiel auf OnCloud und hat da ja auch ein bisschen Code mit beigesteuert. Also der Teil ist dann schon immer noch ein bisschen europäisch, aber guck mal, wo sich das jetzt weiterentwickelt. Und dann wird es tatsächlich auch spannend, ob das CERN sozusagen dabei bleibt oder ob sie sich einen Fork komplett machen oder auch nochmal auf irgendwas anders gehen. Ja. Das muss man dann mal schauen.
Ja.
Okay, gut.
Es bleibt spannend.
Wie immer. Genau, sorry, das war nur ein kurzer Ausflug, wo wir jetzt gerade mit der Sicherheitslücke waren. Also
nee,
wenn
wir haben ja jetzt
wenn der OnCloud einsetzt, dann updaten und
ja. Wir haben ja noch mehr Sicherheitslücken, ist ja nicht das Einzige.
Ja,
das ist hier Bluffs, eine Bluetooth-Schwachstelle, die Datensicherheit auf Milliarden Geräten irgendwie gefährdet.
Hat es ein Soundlogo? Hat es ein Logo?
Ich muss mal schauen. Ich weiß nicht.
Hat es eine Webseite?
Unsicher. Ich glaube, es hat nur ein Paper und das reicht natürlich nirgendwo. Ne? Das ist total. Nee,
okay, ist uninteressant, die Lücke.
Ja, das kann auch nicht so schlimm sein. Ja. Nee, die haben tatsächlich nur ein Paper.
Bluffs.
Ja, und ein Wiki. Und,
okay. Ein Wiki, das ist schon ziemlich akademisch.
Ja, die haben quasi eine. Es reicht nur, das kann nichts sein. Sorry, machen wir weiter, glaube ich. Das hilft ja nichts.
Also, Bluffs steht schon für Bluetooth Forward and Future Secrecy Attack and Defenses. Okay. Also, ich habe einen GitHub.io oder GitHub Pages Dings gefunden. Da rocken zumindest zwei. Also, Paper Slides, Toolkit, Link zum CVE. Gibt's hier so ein bisschen.
Der Untertitel von Heise sagt, durch die Lücke im Bluetooth-Protokoll können Angreifer einfach zu knackende Schlüssel erzwingen und so vorangegangene wie zukünftige Datenübertragungen knacken. Mhm. Das ist natürlich blöd. Und die Sache ist halt quasi, ist ja in diesen ganzen kleinen Dingern drin. Und das ist ja schon blöd, oder? Dann, ja. Das ist quasi... Und ja auch in den ganzen Telefonen mit diesen ganzen Chips und so. Das heißt, das hat man dann ein Problem, oder? Würde ich jetzt sagen.
Ja, ja, insbesondere, weil es ja auch diese Forward Secrecy und so beeinträchtigt, scheinbar, wenn ich richtig sehe. Also es ist schon eine etwas größere Lücke, wenn man das jetzt so richtig versteht. Also da sind viele Sachen. Ich meine, sie bringen es ja am Beispiel von Apple AirPod Pros und iPhones irgendwie, dass sie da Sachen rausfinden können und angreifen können. Das ist schon.
Ich glaube, es geht speziell auch quasi darum, dass du den Traffic von diesen Geräten dann mithörst, also von deinen Kopfhörern oder so, und dann kannst du die nachträglich wieder entschlüsseln. Und das ist natürlich blöd. Weil, also wenn du quasi in deinen Kopfhörer redest und dann kann jemand anders das danach auch hören.
Na, ich meine, wir hatten das ja heute schon, ne? Kopfhörer ist vielleicht nicht mal so das Problem. Das Problem ist dann eher deine Insulinpumpe oder so.
Ja. Aber trotzdem will man vielleicht auch nicht, dass deine Gespräche
aufgezeichnet und natürlich will man das auch nicht, aber
ja.
Wenn ich jetzt so denke, klar,
Herzschrittmacher.
Herzschrittmacher oder wenn ich hier auf Spotify irgendwie Musik höre oder irgendwie einen Podcast anmache, wäre mir jetzt, glaube ich, noch egal, wenn das jemand mithört.
Wenn du halt irgendwelche Business-Gespräche machst mit deinem Business.
Genau, das ist halt so telefonieren, das ist so der eine Use Case, wo es tatsächlich kritisch ist, aber alles andere. Ja,
Also ich glaube, so wie ich das jetzt verstanden habe, es geht es auch quasi nur ums nachträgliche Entschlüsseln. Also du kannst es dann quasi brute-forcen, weil das so ein einfacher Key ist. Nicht, dass du quasi zu dem Zeitpunkt, wo es passiert, irgendwie die Daten verändern kannst. Also du kannst jetzt nicht der Insulinpumpe mal kurz schicken, dass sie jetzt bitte dir die 30er Ladung gibt.
Also die Frage ist ja, das sehe ich jetzt noch nicht so ganz, wie schnell du das kannst.
Hier
aber
steht,
ich meine, wenn du den Key ja hast, dann kannst du ja auch Man in the Middle machen. Also wenn
du hast den Key zu dem Zeitpunkt nicht, sondern du kriegst quasi nur die Möglichkeit, diesen Key.
Ja, aber wenn du ja das mitschneidest und genug schnell diesen Key rechnen kannst, das ist halt die Frage, wie viel Daten brauchst du und wie lange musst du rechnen, um diesen Key da rauszubekommen. Aber wenn das schnell genug geht, dann hast du ja.
Ja.
Ein Key, den du noch in der aktiven Verbindung
verwenden kannst,
benutzen kannst. Und dann halt Man in the Middle oder einfach mal extra Zeug schicken oder, you know.
Ja, aber das, es gibt halt keine Webseite, wo irgendjemand das auf TikTok tanzt und so. Deswegen wissen wir es nicht.
Es gibt keinen Song dazu, darum können wir dies leider, weil Paper lesen, schwierig.
Das kann ja jeder. Genau, wir können einfach ChatGPT fragen, was da jetzt quasi, ob das ein Problem ist.
Kannst du ein TikTok-Video machen, was das vortanzt? Dieses Paper.
Und zwar mit einem 25-jährigen AI-Influencer.
Ja. AI-Influencer von mir aus auch.
Genau.
Ja, nice.
Aber ja, also okay, ist nicht gut, ja.
Ja, ist auf jeden Fall nicht gut und es gibt halt diese ganzen Geräte und da ist Firmware-Updaten immer ein bisschen tricky, weil so komischer Kribbelkram. Hm.
Firmware updaten ist natürlich aber bei so einer PlayStation vielleicht ein bisschen einfacher.
Trotzdem. Das stimmt, das wird die ganze Zeit gemacht. Mhm. Aber das ist jetzt quasi was, also je nachdem, auf welcher Seite man steht. Auf der Seite Sony ist es wahrscheinlich nicht so was Gutes, auf der Seite nicht, also wenn du nicht Sony bist, dann ist es quasi was Gutes für dich. Es gibt einen neuen WebKit-Exploit, also quasi wenn du auf eine Webseite mit einem Browser von der PlayStation 5 oder PlayStation 4 gehst, dann haben Angreifer die Möglichkeit, Schadcode auf deiner PlayStation auszuführen oder du selbst. Und das würde quasi dem Angreifer ermöglichen, Code auszuführen, der auf der PlayStation eigentlich nicht laufen sollte. Das ist interessant für Homebrew-Applikationen, also quasi für, wenn du was auf der PlayStation machen willst, was nicht von Sony verifiziert wurde. Und der Angriff ist deswegen relativ interessant, oder der Expert ist relativ interessant, weil er sehr stabil ist. Im Gegensatz zu bei der PlayStation 4 jetzt gibt es auch schon einen Angriff für eine ältere WebKit-Version, der aber ein bisschen schwieriger ist. Der braucht quasi einen extra USB-Stick eingesteckt, der speziell formatiert ist und dann funktioniert es zu 80% der Zeit. Und dieser Exploit ist wohl sehr, sehr stabil und kann genau diesen alten Exploit, der davor relativ kompliziert war, ersetzen. Und er funktioniert genauso auf der PlayStation 5. Und das ist natürlich eine interessante Sache, weil für die PlayStation 5 jetzt quasi diese Homebrew-Welt alles noch ein bisschen schwierig ist, aber mit diesem Exploit könnte es dann besser werden.
Okay, also, ja.
Was, ja, für, wie gesagt, für Sony eher unpraktisch, für nicht
für alle anderen gut.
Ja, für alle anderen. Kann man sich das auf jeden Fall mal anschauen, was sich da gerade ergibt. Das ist speziell für Konsolen, das ist ja immer eine interessante Sache. Jedenfalls für mich, keine Ahnung. Vielleicht bin ich da auch komisch.
Ja. Nee. Ist schon ganz lustig. Weil das Ding ist ja eigentlich so ein General-Purpose-Computer, aber halt super Lockdown und wenn du da rauskommst.
Genau. Erst seitdem sie Linux runtergeschmissen haben. Ich meine, mit der PS3, als es noch ging, ne? Hat sich irgendwie keiner darum gekümmert, dass gehackt wird. Haben sie mit Ansage gemacht. Und seitdem.
Ja, also auf der PlayStation 4 läuft auch ein FreeBSD, auf der PlayStation 5, glaube auch.
Ich glaube, ja.
Bin mir aber jetzt gerade unsicher. Ich glaube, es ist. Ja, es ist ein FreeBSD auch. Also es ist quasi vergleichbar mit dem PlayStation 4. Hm.
Aber ja, wenn sie das offiziell zulassen würden, dann wäre das Interesse, sowas zu machen, auch viel kleiner.
Genau. Aber dann. Sie halt auch so an einer Stelle. Ja, also klar, also dadurch, dass es direkt das direkt lief, gab es da lange Zeit in dem Feld nichts. Ja, also gibt es quasi keine Angriffe, die da irgendwie, oder keine Experts, die da gesucht wurden, und dann auch entsprechend keine böse Seite von Homebrew, würde ich jetzt sagen. Also es war lange da, die PlayStation 3 war da lange außen vor, bis sie sich halt quasi gegen den für den Lockdown entschieden haben. Das stimmt schon. Okay, was haben wir noch?
Reptar.
Wie Raptor.
Genau. Ja. Ist wieder mal einer dieser, wir bleiben bei Vulnerabilities. Eine dieser CPU-Vulnerabilities. Und zwar gibt's da so ein also es ist irgendwie eine spekulative was will ich sagen? Wörter, schwierig.
Schwierige Wörter.
Eine spekulative Attack, wo du halt das auf am einen Kernel läufst und dann halt auf dem anderen Kernel
so wie Spectre.
Dinge tust, genau, ist glaube ich so vom Konzept ein bisschen ähnlich. Und das Problem ist, dass die CPU dann in so ein Glitch-State geht. Und sie sind sich nicht sicher, was man in diesem State genau machen kann, aber das ziemlich schnell gefixt wurde, ist vermutlich, kann man das vermutlich für Privilege Escalation und so benutzen. Ja.
Also so sagt die Webseite von Intel das auch, Escalation of Privilege, Denial of Service, Information.
Alle schlimmen Sachen quasi.
Genau, das hat aber niemand bewiesen, sondern es ist nur so, sie haben das halt in diesen komischen Mode gebracht und von da kannst du das vermutlich alles machen, aber es hat niemand sozusagen
okay, gibt kein Proof of Concept an der Stelle.
Genau, das hat noch niemand gezeigt, dass man das stabil ausnutzen kann, aber ja, also es gibt halt Microcode-Updates dafür.
Ja.
Das heißt, zumindest die Intel hier hat sich das vermutlich angeschaut, hat gesehen, so ja, das kann man vermutlich, oder hat vielleicht sogar gesehen, wie man das ausnutzen kann, wie man das stabil exploiten könnte, und hat das gefixt.
Mhm. Genau, ist auch nur auf Intel Ice Lake, also auf einer ganz bestimmten Architektur.
Ja. Ist das?
Ja.
Weil hier im Blogpost ist mehr gelistet als nur Ice Lake.
Also der Proof of Concept funktioniert, glaube ich, nur für Ice Lake. Ja. Der heißt Ice Break und macht wohl genau das.
Ja. Aber das Feature ist irgendwie some of the processes that have this feature included, und das mehr als nur Ice Lake. Also es ist auch Rocket Lake, Tiger Lake, Raptor Lake, Alder Lake. Aber ja, es kann sein, dass der Proof of Concept, den sie da gebaut haben, nur auf Ice Lake funktioniert.
Okay.
Aber technically
über ein Problem
ist vielleicht auch mehr, und ich weiß nicht genau, wo sie es überall auch gepatcht haben.
Okay. Also der Intel SA sagt bla 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 bla. Oh. Ja, 12. Generation Core, 4. Generation Xeon, 13. Generation Core.
Ja, auf jeden Fall, wenn ihr
überall.
Schaut halt einfach das Microcode-Updates
an. Ja, also es kamen auf jeden Fall welche.
Ich habe
schon welche einfliegen sehen bei mir, von dem her. Ja.
Ja, genau. Das ist schon da. Allgemein, ja.
Eine gute Sache, Microcode-Updates.
Microcode-Updates ist schon. Schaut doch einfach mal nach, wie auf eurem System Microcode-Updates passieren, ob das einfach passiert oder ob ihr da vielleicht mal reinschauen wollt. Weil wenn es nicht passiert, dann habt ihr ja vermutlich auch ganz viele andere
Probleme.
Außer jetzt hier Ice Lake.
Gut. Dafür gibt es danach ganz viel zu feiern. Jetzt die nächsten sind alles Sachen zum Feiern.
Oh yes. Jetzt kommen wir zu den guten News.
Genau.
20 Jahre Inkscape.
Hippe Hurra.
Hey.
Ja. Da waren wohl auch so Events, die stattgefunden haben, habe ich aber irgendwie alles verpasst.
Ja, ich
wollte es hier trotzdem, weil ich habe das rausgeschrieben,
mir in die Notizen gepackt und gedacht, ich will da mal schauen, was läuft. Bin ich natürlich nicht dazu gekommen. Aber ich habe gedacht, ja, Inkscape, bestes Scape oder so.
Ja. Ja, bestes Vektorprogramm.
Genau, seit 20 Jahren.
Seit 20 Krass, Jahren.
Das ist auch schon so lange her.
Das ist schon crazy.
Ja.
2003.
Ja, ja, ja.
Fast so alt wie KISS.
Ich sag.
Die jetzt aber fertig sind. Also die haben quasi durchgespielt, aber sie haben Ideen für die Zukunft und die kannst du danach für das nächste 30 Jahre Inkscape quasi ranholen, nämlich virtuelle Avatare. Das heißt, du holst sie quasi KISS zu dir nach Hause und dann machen die ihre Musik.
Das ist so wie ein AI-Influencer, oder? Okay. Aber als Musiker.
Quasi. Nur, also dass so die Leute dafür
wie Abba. Echt ist.
Die Abba ist so wie Avatar, oder? Ist das gut? Also hat das jemand schon mal gesehen so? Ich kann mir das überhaupt gar nicht vorstellen. Ich kann mir nur vorstellen, dass es richtig beschissen ist.
Vielleicht soll gut sein, aber ich war nicht da, keine Ahnung.
Wenn irgendjemand mal aus eurem Dunstkreis irgendwie mal das gesehen haben sollte, würde mich das schon interessieren.
Also, ob man das braucht, ob wir demnächst nur noch
solche
Kinos-Konzerte haben,
Ob es quasi dann sowas nur noch gibt, also dass quasi alle, also dass wir jetzt eigentlich fertig sind mit neuen Künstlern, sondern wir haben nur noch alte Künstler, aber die werden nicht älter, weil sie einfach nur diese Avatare sind.
Ist doch schön, wir brauchen auch keine neuen Schauspieler mehr, wir nehmen einfach die, die wir kennen und lieben und die spielen jetzt für alle
Ewigkeit. Es gibt auch keine neuen Influencer mehr, es gibt einfach nur diese AI-Influencer.
Ja, aber warum da stoppen? Warum keine neuen Schauspieler mehr, wenn wir einfach keine neuen Filme mehr haben können?
Das passiert ja jetzt schon.
Wir können auch lauter Filme haben.
Nee, aber keine neuen Filme mehr. Einfach die alten Filme schauen. Das reicht doch.
Meinst du, gibt genug?
Nee, du kannst ja einfach quasi neue, also ich.
Nee. Brauchst du ja nicht. Kannst einfach die alten
neue,
noch mal
neue
schauen.
Filme mit alten Schauspielern.
Ja, doch. Ich weiß auch, also das ist schon ein Ding mit Konzerten. Das ist ja schon ein bisschen komisch, wenn man drüber nachdenkt, weil es sind ja quasi die alten Lieder einfach nochmal. Warum braucht man Konzerte überhaupt? Ja, warum sind diese, warum, was ist ihre Daseinsberechtigung? Und die Antwort ist wahrscheinlich die Atmosphäre, oder? Und du hast ja bei Filmen nicht wirklich eine Atmosphäre, außer du gehst ins Kino, oder? Das heißt, da könntest du vielleicht auch alte Filme gucken. Das würde vielleicht funktionieren, aber zu Hause hast du fehlt die Atmosphäre des Kinos. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch was anderes, das war jetzt nur eine Idee. Ich
zu Hause
keine Ahnung,
Filme gucken ist halt auch eine Atmosphäre, oder? Hm?
Das ist ja, aber es ist halt nicht Kino eine Atmosphäre, nicht auf die du jetzt, also wo du dich so. Ist nicht so, oh ja, ich freue mich schon darauf. Ach, ja, gut, vielleicht schon.
Eben.
Ja, gut, also vielleicht hat der andere Felix recht, vielleicht brauchen wir keine neuen Filme mehr. Vielleicht brauchen wir einfach alte Filme nochmal.
Vielleicht können wir einfach die alten guten Filme nochmal schauen.
Remastered.
Passen halt nicht mehr zum Zeitgeist. Also das ist was so an Kultur und Zeitgeist transportiert wird.
Hast du das Problem bei Konzerten nicht? Dass du da den Zeitgeist nicht mehr folgen musst?
Ja, aber eben.
Ich weiß nicht.
Konzerte werden für jetzt gemacht. Filme sind mal gemacht worden und nicht für die Ewigkeit. Und Konzerte, die für jetzt gemacht werden, die greifen natürlich auch irgendwie den Zeitgeist auf. Mal schlecht, mal recht, mal gar nicht, mal besser. Aber bei Filme aus den 70ern, da rauchen halt alle Leute und das ist vielleicht nicht unbedingt das, was man jetzt den Leuten empfehlen will. Hier, guckt euch das an, weil Rauchen ist cool.
Nicht?
Ja gut, aber ja, na gut, vielleicht
ist,
vielleicht also ist es dann so, also wir brauchen nur noch diese Leute und wir brauchen trotzdem neue Filme. Vielleicht ist das quasi die Aussage, die wir haben. Ja, wir brauchen diese Influencer-Leute, die müssen halt immer die müssen quasi der Zukunft folgen und sie müssen quasi dann Werbung für was auch immer da gerade aktuell ist, weitermachen, damit sie halt dem Zeitgeist, zum Zeitgeist gehören. Und tja. Das heißt, wir brauchen neue Filme. Das heißt eigentlich, das ist eigentlich die Aussage, die wir haben. Wir brauchen neue Filme, wir brauchen neue genau, Medien, aber wir brauchen nicht mehr Leute, wir brauchen quasi die alten Leute in neuen Dingen. Genau.
Ja, das habe ich ja schon
vor 10 Minuten gesagt. Okay, das heißt, anderer Felix, sorry, du hast dann leider Unrecht.
Okay. Ja, dann? Nächstes Thema.
Nächstes Thema.
Roundcube und Nextcloud.
Ey, was? Sind wir schon fertig oder was?
Ja, ja.
Ja.
Klar. Ich habe Unrecht, ihr habt Recht. Nächstes Thema.
Okay.
Sehr schön. Genau. Während ja OwnCloud gekauft wurde, kauft Nextcloud Sachen. Das ist eigentlich auch falsch. Also die fusionieren so ein bisschen miteinander. Roundcube ist ja so dieser Webmailer, den alle verwenden, inklusive mir. Also ich benutze den auch für unser Webmail-Interface, ist einfach der beste da draußen, den es gibt. Und die Jungs, Mädels von Roundcube hatten ja schon auch mit Roundcube Next mal versucht, wieder mehr Gelder reinzukriegen und nochmal das ganze Ding neu zu starten. Das ist schiefgegangen. Ist über die Jahre jetzt aber weiterentwickelt, aber ich glaube, ja, es fehlt halt irgendwie so jemand, der es mit koordiniert. Vielleicht, weiß ich nicht, will sich der Gründer auch so ein bisschen rausziehen. Jedenfalls will Nextcloud so ein bisschen die Entwicklung und die Fäden da in die Hand nehmen und das ganze Ding voranbringen. Was erstmal explizit nicht gewollt ist, Roundcube in Nextcloud zu integrieren. Also dieses Nextcloud Mail, so wie es zurzeit ist, soll wo weiterentwickelt werden. Aber Roundcube soll weiterhin der beste Webmailer sein, den es da draußen gibt. Und von dem her, ja, finde ich das erstmal eine gute Sache. Muss man gucken, wie viel Geld, Energie Nextcloud da jetzt reinstecken kann und wo die Reise dann hingeht. Ich fände tatsächlich auch irgendwie eine Integration in Nextcloud nicht schlecht. Aber wie gesagt, das ist erstmal nicht gewollt. Ja, guck mal, wo sich das sozusagen hinentwickelt.
Ja. Okay. Das heißt, alles
und auch auf Nextcloud noch im Blog nur so ein Interview mit den beiden, also mit dem Frank Karliczek von Nextcloud und dem Thomas, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, das ist, glaube ich, ein Schweizer, ne? Wenn ich das so richtig im Kopf habe, ich glaube, der Gründer. Also er heißt zumindest Brüderli, genau, deswegen habe ich,
Brüderli.
Also entweder ist es wirklich Schweizer oder er hat einfach einen Schweizer Namen.
es gibt nur die zwei Möglichkeiten.
Ja, genau, sorry, wenn man Brüderli heißt, dann ist man,
ja, nee, fair.
Ja. Definitiv Schweizer. Genau, und ja, da gibt's, den habe ich mir nicht durchgelesen, aber ich fand die Ankündigung, fand ich nett, fand ich gut, mal gucken, wo es hingeht. Das zu Roundcube und Nextcloud fusionieren miteinander. Und dann Pipewire 1.0.0 ist da. Ja, schöner, höher, weiter, schneller, stabiler, besser, geiler, bessere Dokumentation. Selbst Leonard Pöttering schreibt, dass es sich um einen würdigen Nachfolger für Pulse Audio handelt. Also es ist, wer nicht schon auf Pipewire ist, der soll da jetzt hingehen und das wird das Beste. So wie Wayland wird das Beste für den Linux-Desktop überhaupt.
Ja, das Beste ist es ja jetzt schon, aber man weiß es ja, wenn es was Besseres gibt, dann wird gewechselt. Also das klappt relativ gut eigentlich.
Ja.
Aber und beim Ingo knackt es trotzdem.
Nee, ist jetzt nicht. Also
hat's aufgehört.
Hat aufgehört, Gott sei Dank. Ich weiß auch
das
nicht,
war was. Bestimmt der Pulse Audio Wrapper da oder so.
Ja. Oder war es Alsa drunter oder keine Ahnung, wo es knackt. Ja, genau. Also das so zu meinen positiven News. Und dann gibt es noch NixOS.
NixOS.
Auch mit einer neuen, NixOS stabilen.
Genau, 23.11 ist raus. Das heißt, ihr könnt jetzt quasi updaten. Ich bin gerade noch dabei, also ich habe quasi heute angefangen, dieses Thema abzudaten. Sieht alles ganz gut aus. Was jetzt aufgefallen ist mit Flakes, man muss schauen, dass auch quasi die Flakes, also die anderen Abhängigkeiten, dass die auch mit geupdatet werden, weil sonst funktioniert das alles nicht. Ist nicht wirklich überraschend, aber die Stack Traces sehen halt so obskur aus, dass man denkt so, was ist denn jetzt schon wieder kaputt gegangen? Irgendwas Wirres kaputt in irgendeiner komischen Python-File, die irgendwie versucht, was auszuführen. Stellt sich heraus, Home Manager muss auch mit geupdatet werden, wenn man nichts mehr updatet.
Das ist natürlich doof, ja.
Ja, ein bisschen doof ist schon. Also es könnte schon eher sagen, dass es kaputt ist, weil du deine Abhängigkeiten nicht geupdatet hast. Aber es ist halt mit dir, das ist quasi, muss man wissen, jetzt wisst ihr es. Kein Problem mehr. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt.
Sehr schön.
Ansonsten, genau, eins von den Highlights, also mein Highlight bei Nixos 23.11, ich glaube, das steht noch nicht mal in irgendwelchen Release-Notes mit drin, aber es ist so cool. Es gab vor Nixos 23.11, oder ich weiß nicht, ob es davor auch schon irgendwann repariert wurde, aber ich glaube, also bis 23.5 gab es das Problem, wenn deine Festplatte voll ist und du möchtest sie garbage collecten, ja, also du möchtest quasi die ganzen Nix-Pakete wegmachen, die deine Festplatte voll machen, dann geht es nicht, wenn deine Festplatte voll ist. Also es ist quasi das Butterfs-Problem. Das heißt quasi, du musst erst was löschen, damit du die Festplatte aufräumen kannst. Dieses Problem wurde mit 23.11 anscheinend gelöst und das finde ich sehr, sehr cool. Okay. Da bin ich ein großer Fan von. Also quasi Festplatte auf 100% voll mit 0 Bytes frei, kannst du trotzdem sagen, nix collect garbage. Und der macht deine Festplatte wieder leer. Ja. Sehr, sehr gut. Plus 1 und like für dieses Feature von mir. Vielleicht hatte ich auch nur Glück, aber meine Festplatte voll, ich konnte garbage collecten. Ein glücklicher User.
Ja. Gut. Dann kommen wir zu den Themen. Obwohl, das ist ja Mini-Thema, aber.
Das ist tatsächlich ein Mini-Thema. Und es geht auch weniger um das einfachste Beispiel. Und zwar geht es darum, dass es ja jetzt ganz viele diese Security Vulnerability Scanners gibt. Und dann gibt es Leute, die halt so halbpatzig eine CV ausfüllen. Und was dann halt passiert ist, irgendwie eines dieser Scanner-Tools sagt dann, dein Docker-Image ist halt vulnerable. Jo. Weil, keine Ahnung was, hier in diesem Beispiel, weil zlib, und dann gehen halt Leute zu zlib und sagen, ja, neues Release, wir brauchen ein neues Release. Und das Problem ist aber, das ist halt eher so ein false positive, weil zlib selber ist halt gar nicht vulnerable, die Library, sondern zlib shippt halt ein Folder mit contrib, also mit Scripts und Code, der halt nicht Teil der zlib ist, sondern halt einfach so Example-Code ist im Prinzip. Und das halt mit im Repository. Und Maintainer gehen dann halt hin und paketieren das mit und sagen so, ja, zlib ist halt die zlib plus halt diese Example-Contrib-Sachen. Ja, und das halt irgendwie nicht... nicht gut.
Okay. Minizip ist quasi das, was ein Problem hatte.
Genau. Minizip hat tatsächlich eine Vulnerability. Aber dafür braucht es halt nicht unbedingt ein neues zlib-Release. Und das ist so ein bisschen, ja, das sind, ja, sind so ein paar Dinge, die da halt ein bisschen unfortunate sind.
Aber ist nicht so schlimm wie bei, was war das? Wo war das quasi nur so eine Quatsch-CVE?
Bei Curl?
Curl, genau, vielleicht? Bei Curl war das, ja, genau.
Ja.
Sondern das ist schon ein Ding, aber nicht in zlib drin, sondern...
Genau, halt aber auch nicht, oder? Weil ich sag mal, in 99,9% der Fälle, wo dieser, wo der Vulnerability-Scanner halt gesagt hat, weil der Vulnerability-Scanner schaut halt und sagt, ah, du benutzt zlib, da gibt's eine zlib-CVE, du benutzt eine vulnerable Version von zlib, du bist vulnerable. Aber die wenigsten dieser Leute werden Minizip brauchen.
Ich glaube, niemand braucht Minizip, oder?
Genau. Ist klar, es gibt diesen einen Typen, der in seinem Code irgendwie Minizip braucht. Ja, den wird es schon geben. Und für den ist es auch tatsächlich ein Problem, aber das ist halt dieser eine Typ. Und alle anderen benutzen zlib halt irgendwie wie normale Leute und benutzen halt die Library, benutzen halt nicht Minizip.
Ja.
Okay,
krass.
Und die schlagen halt dann aber trotzdem alle bei so einem Open-Source-Projekt auf und sagen, ja, wir brauchen jetzt aber unbedingt ein neues Release, weil sonst ist mein Vulnerability-Scanner halt nicht.
Unglücklich ist er sonst.
Unglücklich. Ja. Und das,
das ist natürlich doof, ja.
Ich finde, ja, genau, ich finde die Entwicklung halt irgendwie nicht gut, dass, ja. Du hast dann halt einfach Leute, die keine Ahnung von gar nichts haben und dann einfach sagen, ja, aber mein Vulnerability-Scanner sagt, ich muss das Tool
updaten.
Das Tool muss Ruhe geben. Und ja, und das halt irgendwie wie ein Problem.
Es ist ein Problem, definitiv, weil das ist, die Leute rennen einfach den Ausgaben von irgendwelchen Tools hinterher, ohne zu verstehen, was das ist. Das ist genauso wie bei statischer Code-Analyse einfach Warnings runterfixen, weil
Warnings halt steht da sind, ja.
Weil ist ein KPI, müssen wir fixen. Und
da kann manchmal auch
den Rule-Set dran fürs
Jahr oder so.
Ja, genau.
Und das Problem ist halt, dass diese Leute dann irgendwie bei Open Source Maintainern aufschlagen, die dann irgendwie
und den auf den Sack
gehen, du musst jetzt ein neues Release machen von ZLib. Und das halt schon ungeil. Und ich weiß aber auch irgendwie wie man dieses Problem lösen kann. Ist halt schwierig. Und ja, das Problem ist halt auch, dass es halt super easy ist, halt irgendwie so eine CV. Ja, wir hatten das ja vor 2-3 Sendungen mit diesem Curl-CV, das halt einfach absoluter Bullshit war. Und das Problem ist halt, es ist zu einfach, so ein CV zu bekommen, was dann halt in all diese Scanner reinfeedet, die dann halt einfach sagen, dein Curl ist vulnerable.
Ja, dein Curl ist kleiner als Version 3 und deswegen kann es quasi nur noch ein Problem sein.
Genau, und die Leute, die das dann halt vorgeworfen bekommen, haben halt auch nicht den Skill oder das Interesse, sich darum zu kümmern, und die gehen dann halt einfach zu Curl und sagen, Curl ist kaputt, wir brauchen einen Fix. Ja.
Das Ding ist dann quasi auch, weiß nicht, wenn ihr schon mal gesehen habt, wie diese Reports aussehen, da stehen dann halt einfach nicht nur 2 Sachen drin, sondern einfach 5000 Probleme, und du denkst so, dann fangen wir mal an bei der größten. Ja, und dann fängst du von oben quasi an und du hast ja auch quasi gar keine Chance, jedes einzelne Ding da, wenn du sagst, okay, du hast irgendwie 5000 Dinger, du musst dich um 100 kümmern und hast du quasi, dein Auftrag ist das in einer Woche zu machen und dann hast du quasi die Zeit allokiert, das erwartest du dann quasi von allen Leuten immer, und das ist natürlich immer auch ein bisschen tricky, also den Spagat da zu machen, was Sinnvolles rauszubekommen und dann für alle Leute, die all diese Tools benutzen.
Ja, und es ist halt einfach auch, diese Scanner bilden halt einfach auch eben die Komplexität von Software einfach nicht ab.
Ja.
Nee. Also, viele dieser Scanner sind ja wirklich einfach so, Komponente, irgendwie Version, Range von A bis B ist irgendwie affected. Und wenn du irgendwas benutzt, dann bist du affected.
Ja.
Und es gibt halt irgendwie all diese Cases von, aber in diesem Fall bist du halt irgendwie nicht affected. Das ist halt irgendwie so ein extra Ding wie Minizip, was halt, du bist halt nicht affected. Du hast das halt in deiner eigenen Software mitigiert und bist halt nicht affected. Das ist halt ein Bug in der Library, aber du rufst diesen Teil dieser Library gar nicht auf und bist nicht affected. Da gibt es halt so viele Cases.
Das ist genau das Problem, also es ist zu komplex. Also auch die Scanner, also du kannst ja quasi den Scanner nicht vorwerfen, dass die nicht krass genug nachschauen, weil die haben gar keine Möglichkeit, Also dann.
Ja, genau.
Das ganze Ding ist schon tricky, Also wenn man das.
Genau, und ich glaube, das Problem ist auch nicht, dass es so Scanner gibt und dass die halt nicht so gut sind. Das Problem ist halt, dass Organisationen hingehen und einfach sagen, das ist dieser crappy Scanner und du musst den einfach happy machen.
Ja.
Und der darf dir halt keine Vulnerabilities anzeigen, Punkt.
Genau.
Und das ist halt dein KPI und das ist halt ein Problem.
Ja, sowas ist ein Problem, auf jeden Fall. Ja. Da muss man einfach den Leuten auch mehr Rückgrat zusprechen, weil sie tun ja auch ihrem Arbeitsergebnis keinen Gefallen. Ich meine, unglücklicherweise, aus meiner Sicht, jetzt gibt es zu viele Leute, die eigentlich nur einen 9-to-5-Job machen wollen und sich da gar nicht so drin aufopfern wollen, aber ich hänge halt doch sehr an dem, was ich abliefere, und dann wünschte ich mir, andere Leute würden da auch mehr dran hängen.
Ja. Das ist ja auch okay, wenn sie einen 9-to-5-Job machen, aber es sollen ihren Job gefälligst gut machen.
Ja, eben, dann auch
gründlich, genau. Also quasi keine schlechten Shortcuts da nehmen.
Ja, darum wirst du ja auch bezahlt, um deinen Job zu machen. Also sonst kannst du das ja einfach für Fun machen oder so. Wenn du einen scheiß Job machen willst, kannst du das einfach so machen.
Gibt es eigentlich schon irgendwelche Scanner, die mit irgendwelchen Sprachmodellen versuchen zu verstehen, ob die Vulnerability ein Problem für deinen Code ist, wenn du dem beides gibst?
Das weiß ich nicht, aber auf so Konferenzen sehe ich immer so Static Code Analysis mit AI. Das scheint so ein Ding, aber auch schon länger.
Aber Vulnerability Scanner auch mit AI?
Bin ich jetzt gerade am Überlegen, ob ich das auch schon gesehen habe. Also es würde mich überraschen, wenn es nicht gibt. Aber ich bin es gerade, ich glaube, ich habe es noch nicht gesehen. Aber es wird es garantiert geben. Also.
Es gibt auf jeden Fall irgendwelche Blogposts von irgendwelchen Seiten, von denen ich noch nie gehört habe. Deswegen.
Also es ist halt auch ein Marketing-Ding, glaube ich. Also
die Frage ist halt, ob irgendeins das quasi so macht, wie man sich, wie das gut wäre und nicht einfach nur AI reingeklatscht und dann fertig.
Da schwierig.
Ja, also dass quasi irgendeins die Vulnerability nimmt, zum Beispiel Zlib, und dann guckt sich das an, so, also das Sprachmodell guckt sich quasi die Schwachstelle an, da steht quasi Minizip drin, guckt durch deinen Code, kein Minizip, oh, dann wohl doch kein Problem.
Ja, genau. Ja, ist halt.
Aber das Problem ist quasi, da musst du ja auch wieder deinen anderen Scannern zeigen, dass du mit deinem Scanner mehr richtig bist als deren Scanner und so.
Ja.
Das ist ja schon alles ein bisschen tricky. Naja, egal, ich glaube, wir kriegen hier nichts hin.
Aber ich wollte das mal aufbringen.
Wir sind mehr richtiger als euch.
Ja. Wir sind mehr richtiger als euch.
Genau. Korrekt Deutsch.
Okay, kommen wir zur nächsten Kategorie. Lesefu. Kann man auch lesen, kann man auch als Anleitung nehmen oder jetzt als Aufforderung von mir. Ihr müsst Mailserver betreiben, weil müsst ihr wirklich machen. Ja, doch, weil es können nicht alle zu Google und Microsoft gehen. Das geht kaputt, dieses Mailsystem. Mehr Leute müssen Mailserver betreiben. Und wie ihr das machen könnt, findet ihr hier unter workaround.org. Da ist ein schöner, sehr, sehr langer, deswegen auch als Lesefu aufgebauter Artikel oder Artikelsammlung, wie ich mit zum Beispiel Debian 12, Bookworm alles machen kann. Schön beschrieben von Installation, was für Pakete brauche ich, was ist mit diesen Zertifikaten, wie setze ich Postfix auf, wie setze ich Dovecard auf, wie test schreibe ich E-Mails, Roundcube aufsetzen für Webmail bis hin dann zu Sachen mit Spam, RSpamD benutzen, DKIM und SPF aufsetzen, damit man eben auch wieder gut mit Microsoft und Google reden kann, weil die fordern das mittlerweile auch, dass das so ist und mittlerweile setzen sie es ja auch selber ein. Bis hin zu Backup, tatsächlich Monitoring, Automatisierung mit Ansible. Also das ist ein schöner Guide und ich kann nur jedem empfehlen, sich da mal die, weiß ich nicht, paar Euros im Monat zu nehmen, sich irgendwo einen V-Server zusammenzuklicken und sich seinen eigenen Mail-Server zu betreiben, weil es ist wichtig, dass das dezentral funktioniert.
Kann ich nur unterstützen. Und das, was lest das, was der Ingo gerade empfohlen hat, lest das gerne, aber dann nimm Mail-Kau, um das aufzusetzen. Wir haben das vor längerer Zeit schon mal besprochen gehabt hier bei uns, aber irgendwie da noch keine Praxiserfahrung. Ich habe es mit der Praxiserfahrung mittlerweile nachgeholt und ich kann nur davon schwärmen. Ich habe das auch hier immer noch im Backlog für Themen, von denen ich mal berichten wollte. Das mache ich vielleicht in der nächsten Sendung auch nochmal ausführlich. Aber genau, das Hintergrundwissen aus dem, was der Ingo hier als Lesefu mitgebracht hat, ist sicherlich Gold wert, weil man da einfach ein bisschen besser versteht, was da alles läuft. Mailkau ist super bequem, um es aufzusetzen. Das ist, wenn man vielleicht schon mal als Vorschau auf meinen Bericht dann, wenn man sich bei Strato ein VPS klicken möchte, die sind ja relativ günstig dort, dann da gibt es zwei unterschiedliche. Die einen haben vernünftigen Docker-Support, die anderen nicht.
Oh mein Gott.
Letztere sind nicht geeignet für Mailkau. Das kann man alles schmerzhaft rausfinden oder vorher wissen.
Also wenn du keinen Docker-Support hast, dann bist du da auf so einer, wie hieß diese Technologie, die es damals mal gab? Nicht Docker, sondern das andere.
LXC-Containers.
Also du bist quasi in einem Container schon drin.
Man kann aber auch einen LXC-Container wieder Docker machen, aber das ist natürlich.
Aber nur, wenn du es durchgeleitet bekommst. Ja, nur, wenn du den Socket und diesen ganzen Kram durchgeleitet bekommst.
Genau.
Ja.
Jo, also aber zurück zum Mail-Thema, genau. Definitiv mal durchlesen, vorbereiten, die ganzen Sachen verstehen. Ja, also das ist definitiv wichtig. Ich habe jetzt auch, ich signiere jetzt auch seit kurzem erst alle meine E-Mails endlich mal mit DKIM. Das habe ich vor ein paar Wochen jetzt endlich mal aufgesetzt. SPF und sowas mache ich ja schon ewig, aber das E-Mail signieren hatte ich tatsächlich immer so ein bisschen, ja, müsste man mal machen, aber ich habe das jetzt in ArchBMD bei mir konfiguriert, genau, und wenn Markus dann mal seine Lösung vorstellt, dann können wir vielleicht noch ein bisschen über Mail-Themen abnerden, vielleicht. wenn ihr da schon zu Fragen habt, ihr Hörer da draußen, könnt ihr das gerne schon mal in die Kommentare schicken. Also wenn ihr irgendwas Spezielles wissen wollt, dann genau, einfach fragen, dann gucken wir, dass wir das als Themen mit aufnehmen und wenn Markus mal die Zeit hat, dann machen wir das als Themenblock. Mhm. Sehr schön. Wer genau, hat noch was zu lesen?
Ganz kurz, ich habe hier noch verlinkt Simple Nixos Mail Server, ich habe das schon mal irgendwann gepickt. Ist quasi, wenn ihr unter Nixos seid, dann ist es quasi nur ein echter Mail-Server ist dann quasi nur 3 Options entfernt mit all den Sachen, die dazugehören. Also ist quasi das Options-System dort integriert. Das Einzige, was ihr dann machen müsst, ist noch irgendwie in eurem DNS diese Dinge da einstellen, die man halt braucht, diese Textfelder und so. Aber alles andere, quasi die ganzen Keys generieren und bla 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 hin und her und Konfiguration und sowas, das macht Simple Nixos Mail-Server für euch. Und das ist schon echt verrückt. Also das ist so wie Aufsetzen von Zertifikaten unter Nixos, was quasi nur Enable Acme ist. Es ist genauso hier Simple Nixos Mail Server Enable entfernt von einem echten Mail Server, der alles macht. War schon sehr cool. Und jetzt hier noch der dritte.
Verrückt. Genau. Ich habe mal, als ich das damals gemacht habe, 2015 apparently, da gab es 4 Blogposts und stellt sich raus, ich habe damals schon DKIM gemacht.
Ja.
Das ist da schon Teil dieser mit OpenSMTPD auf FreeBSD. Genau. Ist ein lustiges Projekt, mit Mail-Servern rumzuspielen, lohnt sich.
Ja, ja.
Kann ich den Ingo nur unterstützen.
Mhm. Ja. Bis ihr dann in der falschen Nachbarschaft seid und dann alle eure Mails geblockt werdet, weil jemand anders in eurem Subnet blöden
ja.
Server.
Ja, naja.
Naja, das bisschen geblockte werden, wo man nichts gegen machen kann, ist schon okay. Kann man ab.
Ja.
Oder kann man nicht ab.
Ja, du musst es halt vielleicht nicht auf dem billigsten
Strato-Shit-Computer machen, ja.
Strato-Shit-Computer machen. Das halt, naja.
Ja. Musst halt, selbst aus dem Hetzner-Netz ist manchmal schon schwierig, ja.
Das ist schon echt blöd. Also wenn du quasi solche Probleme hast, wo du nichts gegen machen kannst, wo du dich nicht wehren kannst, das ist einfach scheiße. Ja. Und dann hast du Probleme, die wolltest du nicht haben. Bis dahin. Also
deswegen
auch davor
müsst ihr es trotzdem machen.
Ihr müsst es trotzdem machen. Also ihr müsst da durch. Ihr müsst einfach quasi geblockt werden. Ihr müsst wissen, wie scheiße sich das anfühlt, geblockt zu werden.
Ja, aber ich meine, alle werden geblockt. Ja, selbst wenn du an Google. Einer Uni irgendwie Mails verschickst oder bei deinem Arbeitgeber, jeder ist mal dran. Hey, ja, es ist halt so.
Jeder wird mal geblockt, jeder ist mal dran.
Ich würde ja einfach generell auch einfach Outlook und Gmail blocken und sagen, nee, wenn du scheiß Gmail verwendest, dann geh weg mit deinen E-Mails und mach richtiges E-Mail-Dings.
Gmail nach Hause.
Gmail nach Hause, genau. Dreckszeug. So.
Gut, mehr Lesefu. Und zwar ist ein Paper.
Scheiß, echt was zu lesen, oder was?
Ja, es ist so verrückt. Echt zu lesen. You want my password or a dead patient? Ist sehr gut gewordet.
Mit einer Insulin.
Ist zu einfach. Es war nicht eine... Nee? Das war eine rhetorische Frage.
Ach so. Sorry, das wusste ich nicht.
Und zwar habe ich hier, wie ich darüber gestoßen bin, ist dieser, da gibt es so einen Typen, den einen Typen im Internet.
Ach, Linux Tech Tips.
Genau. Der Erfinder von Linux. Auf Mastodon und der hat da halt eine Summary gemacht und seine Summary ist fast so lang wie das Paper, also das Paper ist irgendwie super super kurz und schlussendlich das Paper an sich fand ich gar nicht so gut, aber ich finde so, dass die Prämisse davon ist halt ein sehr interessantes Problem, weil man gerade so im, sind wir wieder zurück im Healthcare-Bereich.
Da sind wir wieder, wo wir uns am besten auskennen.
Halt, du hast da halt so Probleme mit Security und Usability sind da halt sehr, ja, widersprüchlich zum Teil. Und du musst da halt Lösungen finden. Und was ihr Takeaway ein bisschen ist, dass du halt diese Systeme, dass du da halt auch, ja, mit den wirklichen Usern, dass du sie beobachten musst und dass du mit denen sprechen musst, weil schlussendlich baust du halt so ein System, um ja, diese User zu enablen, und wenn das System oder diese Security-Ding diesen Usern im Weg ist, ist halt ein Problem, weil was sie halt machen ist, sie suchen halt einen Workaround. Also ein Beispiel, was sie in diesem Paper zum Beispiel bringen, ist so ein Raum mit Notfalldingen, der zwar so mit einem Passcode geschützt ist, aber der Passcode steht halt drüber, weil sie wollen halt nicht, dass im Notfall jemand da nicht reinkommt und irgendwie nicht ans Zeug kommt. Und ja, das sind halt irgendwie so Trade-offs, wo man halt irgendwie schauen muss, wie findet man da eine Lösung, dass es halt trotzdem irgendwie ein gewisses Level von Sicherheit, dass man ein gewisses Level von Sicherheit hat. Ja, aber auf der anderen Seite halt dann auch nicht ein anderes lustiges, also lustig in Anführungs- und Schlusszeichen, eher eigentlich trauriges Beispiel war, ein normalerweise ist auch so ein Problem, dass sich Leute halt nicht ausloggen. Und eine einfache technische Lösung ist ja dann einfach zu sagen so, ja, wir machen halt einfach so ein Auto-Logout nach
2 Minuten.
2 Minuten. Und zu was es führt, ist halt, dass irgendein armer Student, der da ein Teil seines Studiums, sein Praktikum macht, dann halt regelmäßig die Space-Taste drücken muss. Dass der Computer halt nicht ins Sleep geht, dass er halt nicht ausloggt. Und solche Dinge. Und sie beschreiben da halt so ein paar Example und so. Aber im Prinzip müsst ihr nicht unbedingt das Paper lesen, ihr könnt einfach diese Summary lesen. Die Summary ist eigentlich fast besser als das Paper selber.
Das Paper hat Screenshots, die Summary ja nicht. Muss man jetzt mal auch sagen.
Doch, nein. Die Summary hat auch Figure 2.
Ach, Palapap, Figure 2.
Ja.
Na gut, dieses Mal.
Aber ja, das Paper hat noch ein paar mehr Screenshots. Das ja, stimmt.
Ist das bei mir geblockt oder so? Ach so, dass man muss es unten aufklappen oder so. Das ist eine
genau,
read,
ja.
Man muss Read More drücken.
Genau, du musst Read More drücken, dass du den ganzen.
Ja. Aber das Paper hat tatsächlich den Screenshot zu dem Shortcut, was ich witzig finde. Also Shortcut to Login and Passwords.
Ja. Genau, das ist halt einfach, weil das gibt halt so viele Probleme, und wenn ihr solche Systeme baut, geht doch da einfach mal hin, schaut mal, wie die Leute damit arbeiten, und dann sagt nicht, die benutzen das falsch, sondern fragt euch, wo sind wir falsch abgebogen, als wir irgendeine Policy gemacht haben, die halt nicht praktikabel ist.
Genau, du solltest dich fragen, are we the baddies?
Ja. Und die Antwort ist ja.
Manchmal.
Manchmal. Genau.
Okay, schön. Okay. Was haben wir hier noch? Genau, ich habe quasi noch ein Ding von Foronix. Bcache FS Performance in Linux 6.7. Und das ist quasi.
Ist es schnell?
Es ist, je nachdem, würde ich sagen.
It depends.
Ja, also es ist ziemlich schnell bei, also quasi Standard-Workloads. Bei Random Read and Write ist es wohl ein ganzes Stück langsamer, gerade noch als andere Lösungen, als zum Beispiel X4 oder sowas. Ja, genau. Okay. Zum Beispiel bei, ja, Random Reads ist es quasi, bricht es komplett ein, gerade noch. Und ist auch sogar ein ganzes Stück schlechter als ButterFS. Und das ist natürlich traurig. Bei anderen Sachen passt es wohl besser. Also Sequential Read und Sequential Write ist es wohl um Längen, würde ich sagen, jetzt besser als ButterFS. Aber nicht
viel schneller als Ext oder F2FS. F2FS ist quasi dieses Filesystem, was speziell für Flash ist, mit einem Append-Only, quasi eine Art Append-Only Datenstruktur. Das ist quasi immer ziemlich schnell. Ja. XFS ist auch mit dabei. Was haben sie noch dabei? Ext4 und ButterFS. Die Sachen sind im Vergleich. Und wir hoffen natürlich, dass BcacheFS dann irgendwann das Beste von allen ist. Oder mindestens gut genug, dass man es benutzen kann.
Ja, ich glaube, das ist auch etwas, also wenn es halt mal korrekt ist, das schneller zu machen, ist halt auch etwas, was
möglich. Und wenn es erstmal im Linux-Kernel drin ist, dass dann auch mehr Leute da Interesse dran haben, weiter zu entwickeln und echt nicht der irgendwas mit Over, ne, heißt er. Ich habe es aber schon wieder vergessen. Dass der dann auch mehr Unterstützung kriegt und das Ding da nicht alleine.
Aber in vielen Bereichen sieht das schon ziemlich gut aus. Also bin guter Dinge.
Super. Dann kommen wir zu unserer letzten Kategorie. Das sind die Picks.
Okay, ich habe eine Sache, die wollte ich hier quasi picken zu Sachen, die positiv sind. Es gibt einen RSS-Feed von Hacker News natürlich und es gibt den Positive Hacker News RSS-Feed. Und der funktioniert so, dass dass quasi ein Skript durch alle neuen Entries durchgeht und dann mit AI schaut, ob es quasi ein positives Sentiment hat oder nicht. Ich muss sagen, es ist ein bisschen Hit and Miss. Es sind weniger, aber es ist nicht so, also es sind ein paar Sachen dabei, die schon sehr depressiv sind, obwohl die in dem Positiv-Hacker News-Feed sind.
Schade. Ich habe gedacht, das ist jetzt unsere Lösung für diese Good News.
Ja, schon, ist schon okay, aber es könnte noch besser sein, muss ich sagen.
Okay.
Nicht gut genug.
Die AI sind mir auch ein bisschen gut genug.
Sind mir auch ein bisschen zu viele Artikel immer. Also ich mag ja gerne so, wenn dann nicht so absurd viele Artikel in meinem SS-Feed landen. Aber das ist halt, geht schon halt in Richtung Hacker News und das ist eher viel Neues. Deswegen ist der jetzt nichts für mich, aber Positive Hacker News quasi, die Idee ist schon die richtige. Und vielleicht brauche ich auch sowas für allgemein für alle Links, bevor ich da drauf drücke, soll dann quasi irgendjemand für mich vorher nachgucken, ob das was Positives ist. Und wenn nicht, dann will ich es nicht sehen. Oder soll es auch direkt wegblocken, wie so ein Adblocker, nur für schlechte News. Fände ich auch nice.
Schlechte
Kann News das jemand bauen? Und unsere Hörer vielleicht.
Ja, die AI. Der AI-Influencer baut dir das.
Ja, der Influencer, der soll mir das einfach besorgen. Und dann als Firefox-Plugin. Erstmal ich find's gut. Ich find's richtig, richtig nice. So ein Plugin, wo ich nur noch positive Sachen habe.
Ja. Aber jetzt, in der Weihnachtszeit, ist doch ganz viel positiv.
Was? Was genau ist positiv?
Hast du nicht diesen Smarter Everyday geschaut?
Okay.
Hier, werde ich dir verlinken. Und zwar sagt er das auch, auch negativ, also du brauchst das negatives Feedback.
Das habe ich genug, ich hätte gerne einfach weniger davon, würde ich sagen. Es muss nicht alles immer 100% wegfiltern, aber das ist schon.
Genau, der hat da so eine Präsentation vor den Leuten gemacht, die dieses, dieses Projekt, wo die NASA wieder zum Mond will.
Artemis?
Nee. Artemis 3.
Ist doch was Gutes, oder?
Genau, das ist was Gutes, aber es gibt halt auch so einige Punkte, die so für das, dass sie schon ziemlich bald launchen wollen, halt so interessant, nicht gelöst sind. Oder Dinge, die wir halt noch nie gemacht haben, die jetzt halt Teil der Architektur sind.
Aber also ich weiß nicht, so Challenges und quasi so Aufgaben und Herausforderungen ist was anderes als, ich meine, natürlich kann man quasi sagen, die Klimakatastrophe ist eine Herausforderung für die Menschheit, aber es ist ein bisschen zu positiv noch. Weil das Problem ist quasi hier bei der NASA und quasi du hast es irgendwie, du bist Teil von dem Projekt und du hast irgendwie deinen einen Ding, was du lösen kannst, aber du hast halt das Gefühl, dass du von was Großem was bist, wo du was contributest, aber bei einer Also, ja, ich weiß
ja,
nicht,
ob aber ich verstehe, also sein Punkt ist halt so, dass es halt auch negatives Feedback braucht. Und sein Beispiel oder woran er das halt festmacht, ist so ein, wie heißt's, diese Regler, diese für Motoren und so, du halt so ein Feedback, das so positives, negatives Feedback und dann regelt das Ding.
Ein PID-Regler oder was?
PID-Regler, genau. Das habe ich gesucht. War so sein Beispiel. Und wenn du da halt zum Beispiel ja auch, wenn du da nur positives Feedback reinfeedest, dann...
Ja, aber dann würde der PID-Regler das ja trotzdem regeln, indem er quasi dann entsprechend gegensteuert und selber negatives Feedback erzeugt, oder? Also.
Ja, aber es ist halt, ja.
Ich weiß nicht genau, also... Ein PID-Regler macht ja genau, der würde sich ja genau um das Thema kümmern. Also wenn du quasi zu viel Last in einer Richtung hast, dann würdest du quasi einen Gegensteuern selber machen. Aber das Einzige, was quasi jetzt passiert bei, weiß nicht, vielleicht, ich weiß auch nicht genau. Ja. Ich finde, es passt
nicht.
Kannst du
dir mal anschauen.
Es passt nicht gut, aber na gut. Vielleicht passt es in dem Video gut, aber jetzt in unserem Fall nicht so gut oder so.
Ich weiß nicht, aber es ist ein gutes Video, es ist
okay, alles klar. Das ist ein gutes Video, ist eine coole Sache.
Ist ein gutes Video, ist ein cooler Vortrag.
Okay, das ist natürlich eine coole Sache.
Kann man sich mal anschauen. Ist ein guter Pick.
Okay.
Ob's passt zum anderen Thema ist, ja.
Steht jetzt erstmal auch einfach hier.
Das könnt ihr
schauen, entscheiden.
Könnt dieses Positive Hacker News ausprobieren und dann könnt ihr selber entscheiden.
Mhm. Okay. Genau.
Und wenn ich entscheiden
was habe ich noch? Den QEMU Adventskalender, den gab es 2022 auch schon.
Gibt es denn alle schon Jahre wieder?
Es ist jedes Jahr wieder gleiches Thema, quasi eine Architektur, eine obskure Architektur mit QEMU emuliert und dann quasi ein Disk-Image, was irgendwas macht. Habt ihr schon einen ausprobiert?
Nee. Nein, aber Day 2 will surprise you.
Ah.
Ja, das ist es. Ich habe das auch gerade aufgemacht, habe gedacht, what?
Wir spoilern jetzt nicht, dass ihr selber da draufklickt und das ausprobiert.
Ja.
Mhm. Aber Day 2 ist schon, also.
Nice. 8 Megabyte.
Klick. Witzig. Ja, okay. Day 2 ist sehr nice. Also einfach quasi schon. Ah, super.
Genau. Premium. Empfehlen einfach. Wir.
Können wir empfehlen.
Alle Dinge kann man empfehlen. Kann direkt draufdrücken. Genau. Allgemein super Adventskalender. Aber. Mhm. Day 2 ist speziell. Finde ich jetzt
einfach ja vom noch,
Titel. Ich habe es noch nicht ausprobiert, genau. Nee,
können ja noch.
Und es kann noch besser werden.
Gut, schön. Dann Markdown, irgendwas Markdown.
Markdown, irgendwas. GitHub hat diese Special Markdowns, dass du Notes, Tipps, Important Warnings und Caution speziell gehighlightet werden. Ja. Dass du so Comment-Blocks machen kannst, die speziell gerendert werden und dann kommt da halt so ein Icon und da steht halt Caution und dann kannst du da irgendwie schreiben, ah, bla bla bla.
Das passt ist doch gut, auf, oder? Wenn.
Genau, das ist eine sehr gute Sache. Und seit, genau, Tipp und Caution sind Mitte November neu. Und ich weiß nicht, ob ich das vorher schon mal angeschaut habe, aber mir war das vorher noch nicht so ganz klar, dass
es so GitHub einfach
das
geht.
Macht und dass es so einfach geht. Das heißt, wenn ihr irgendwie Markdowns schreibt, die auf GitHub gerendert werden oder ihr ein GitHub-Renderer, Markdown-Renderer-Ding sie habt, könnt ihr das ja mal ausprobieren. Finde ich gut. Wir haben in unserer internen Code-Doku auch sowas Ähnliches selber gebastelt und ist schon geil.
Ja,
darf ich erwähnen, ist es socially accepted, dass ich nochmal kurz erwähne, dass das in
ASCII-Doc
keine Extension ist, sondern dass das einfach schon drin ist, schon immer.
Genau, dann machst du jetzt aber bitte auch einen Link dazu
genau.
Zum Standard-Dings, wo steht, wie man das
in ASCII-Doc.
Genau, wenn ihr das in ASCII-Doc macht, ist natürlich auch eine gute Sache.
Mhm. So, 25 Jahre Half-Life.
Ah,
wie
yeah. Das Video.
Ah, das ist auch schon so alt, dieser ganze Scheiß.
Genau, super. Half-Life 5 ist mehr als 25 Jahre alt.
Scheiße.
Genau, und da gibt es so eine, ich habe irgendwie, das ist mir auf YouTube vorgeschlagen worden, fand ich ganz witzig.
Und es gab auch auf hier Gaming-Plattform Steam, gab es auch eine Aktion dazu. Da gab es irgendwie Half-Life kostenlos oder so ähnlich, oder?
Ah, das habe ich gar nicht mitbekommen, aber ja, kann sein.
Ich habe schon also, öfter mal kostenlos halt auch bei Steam. Also ich meine,
das ist war ja die Remastered-Version, ne? Oder?
Ich meine, das ist doch das Ding, mit dem Steam oder Valve groß geworden ist, ne?
Half-Life. Ja, das war ihr erstes Spiel, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja.
Genau, und die Dokumentation geht halt auch so ein bisschen Backstory und spricht halt mit vielen Leuten, die damals damit mit daran gearbeitet haben. Und ja, ich meine, Half-Life, gutes Spiel. Immer noch 25 Jahre später.
Ist es das?
Ich glaube schon, ja.
Ich weiß nicht. Das
ist schon ganz nice. Also
es war halt eine andere Art zu spielen. Es war quasi ein Quicksave-Game, würde ich sagen, ja. Also du stehst vor einer Ecke, drückst Quicksave und dann gehst du um die Ecke. Und ich finde, da das machen aktuelle Spiele ein bisschen besser. Also wenn du quasi nicht mehr so ein Healthbar hast, die quasi nur runterzählt und die halt mit so anderen Sachen wieder hochgemacht werden kann, sondern dass es ein bisschen dynamischer wird, weil dann halt auch das ganze Spielgefühl dynamischer ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass Leute das mögen. Ich habe das nicht so gut befunden, auch zu der Zeit, wo ich gespielt habe. Ja. Aber jedem das quasi, das war zu dem Zeitpunkt halt so, wie man es gemacht hat, das ist schon in Ordnung.
Ich weiß, es ist halt ewig alt schon. Es ist schon krass.
Es ist halt 25 Jahre
alt. Ja, genau, es ist 25 Jahre alt, aber ich weiß nicht, ob es so viel Spaß macht, das so noch zu spielen. Es gibt andere Spiele, die machen, glaube ich, mehr Spaß noch zu spielen. Jetzt zum Beispiel Monkey Island ist witziger zu spielen.
Tja. Weiß ich nicht. Hab ich nicht.
Ja, oder was gibt's? Weiß nicht, was ist noch da? 25 Jahre ist doch, weiß nicht, wie alt ist Monkey Island?
Monkey Island ist älter. 25 Jahre ist Grim Fandango oder sowas ist jetzt in dem Alter ungefähr. Wobei Grim Fandango ist wegen der Steuerung einfach ein bisschen anders.
35 Jahre ist Monkey Island alt.
Ja, genau.
Crazy.
Gut, was haben wir denn noch an Picks? Spiele spielen, das kann man eh nur machen, wenn man Zeit hat.
Genau, und das hat ja niemand mehr.
Dann, ich habe was entdeckt und das ist Travelynx. Und Travelynx ist sowas wie ein Social Network für Bahnfahrer.
Ah ja.
Kannst du dich dann über deine Verzögerung austauschen oder was ist das?
Das kenne ich,
du kannst einchecken und bekommst dadurch ein Protokoll von Fahrplan und Echtzeitdaten am Start- und Zielbahnhof. Kannst dann halt auch später, wenn du nochmal wissen willst, wie wahrlich der Zug genau unterwegs, mit dem ich da gefahren bin, das hilft beim Ausfüllen vom Fahrgastrechteformular.
Okay, sorry. Das ist der Hauptgrund, warum mir das fehlt, oder? Sorry. Oh mein Gott.
Also ich kenne nur dieses, was da verlinkt ist, auch dieses Traveling, das kenne ich, aber Travelings kenne ich tatsächlich jetzt noch nicht.
Ist es dann, kannst du dann auch mit anderen so teilen, wie du gefahren bist oder wie funktioniert das dann?
Ja, genau. Du kannst dir dein Profil öffentlich oder privat machen. Genau, du kannst dir dann überlegen, ob du das für alle machen willst oder nicht.
Okay. Ja, aber nein.
Self-hosted fände ich es vielleicht ganz nett.
Ja, kannst du. Kannst du self-hosten.
Ja, okay.
Ist Open Source, dann, du kannst dir den Quelltext laden. Und.
Weil das Problem ist ja quasi deine Fahrdaten irgendwie mit anderen Leuten zu teilen, finde ich komisch.
Ja,
hast schon recht.
Ja.
Dann host es selber und gib die Daten nicht weiter.
Ja, da ist die Frage, warum.
Warum machen?
Das hat er doch gerade erklärt.
Aber dann fürs Fahrgastrechteformular, das ist schon eine gute Sache.
Ja. Und gut, kannst du ja immer noch mit deiner Family teilen oder so. Also ich meine.
Ja, die können auch Fahrgastrechteformulare dann auswählen.
Mit einem engeren Social Network. Also das war ja auch das, was ursprünglich meiner Erfahrung nach auf Facebook am meisten Spaß gemacht hatte. Am Anfang, als da so die eine Clique, mit der man zu der Zeit unterwegs war, auf Facebook war. Das war der größte Fun-Faktor. Und danach wurde es zunehmend komisch. Okay, aber lass uns das nicht jetzt diskutieren. Ich sehe, das führt zu
großes Thema, schwierig. wenn ihr eure Bahnfahrten tracken wollt, dann könnt ihr das wohl tun.
Und self-hosted könnt ihr quasi runterladen bei finalrewind.org. Was? Das Seine Webseite, glaube ich, oder? Mhm. Deutsche Bahn Iris Interface. Ist das Deutsche Bahn Iris Interface nicht dieses eine Interface? Obwohl doch, das kann auch die sagen, wie viel was verspätet hatte, oder? Das
war dieses also du Ding. Kannst ja auf jeden Fall bei der Deutschen Bahn, die haben eine offene API. Also ich frage mit meinem Open Hub, frage ich auch immer ab, wie von meinem nächsten Bahnhof hier.
Aber hat das die Verspätung mit drin und Ausfälle? Ja, ja. Weil das war wohl ein Problem wegen dem Home Assistant. Also bei Home Assistant gab es ja dieses Drama, dass sie dieses Plugin runternehmen mussten. Das hatten wir auch mal drüber geredet, garantiert. Das Deutsche Bahn-Plugin. Und jetzt gibt es quasi nur noch eins, was inferior ist zu dem Original-Plugin, was eigentlich die Webseite gescrapt hat. Bin mir jetzt aber nicht sicher, ob das jetzt schon besser geworden ist oder nicht.
Also sie haben eine API, da kannst du gegen gehen. Musst
ja,
du
ja, halten. Ich weiß.
Ja.
Jo. Gut. Was haben wir noch?
Ah, mehr Spiele. Also wenn ihr sehr viel Zeit zum Spielen habt, es gibt Portal, auch ein Valve-Spiel, auf dem Nintendo 64.
Okay.
Das ist schon crazy.
Ist es also, echt Portal oder ist es irgendwie so ein runtergeskriptet irgendwas?
Es ist ein Port. Okay. Mit den I see what you did there. Ja. Ja, ist ein nachgebaut mit den echten Assets, I guess.
Okay.
Also du kannst nicht den Portal-Code, der auf deinem Computer läuft, auf N64 laufen lassen. Überraschenderweise.
Okay, krass.
Aber er hat halt ein Portal gebaut, was halt echt so das Look and Feel
von Portal hat.
Ja. Von Portal hat und die gleichen Assets und so. Und er hat irgendwie die ersten 5 Testkammern oder so von Portal nachgebaut.
Ja, cool.
Richtig. Und das ist schon crazy. Das ist echt, also. Mhm. Ich hätte nicht gedacht, dass es überhaupt geht.
Ja.
Das ist schon, also.
Es gibt Leute, die haben einfach zu viel Zeit.
Genau. Es ist einfach.
Du bist einfach ein bisschen neidisch.
Ja, ja. Ich habe einfach nicht mehr so viel Zeit. Das ist korrekt.
Wie wär's, wenn du mehr Zeit hättest?
Ja. Ja, ja. Wäre toll. Dann könnte ich vielleicht im Advent auch noch coden.
Hm. Genau, ist wieder
Advent des Codings.
Aber trotzdem, ja.
Ja, also komm, ich zieh's kurz vor. Das Advent of Code ist wieder, weil mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Ich glaube, ich komme dieses Jahr gar nicht dazu.
Auch keine
falls
Zeit.
Falls doch, werde ich da mal reinschauen. Aber es, wenn ihr Zeit habt, ist eigentlich immer cool, da ein bisschen Puzzles zu programmieren. Genau. Bekommt ihr jeden Tag ein Puzzle. Ihr müsst das lösen.
Mit eurer Programmiersprache der Wahl.
Genau.
Genau, go was habe ich noch? Ja, ich habe auch noch ein Ding.
Ja, geht bloß nicht den Link.
Periodic Table of Tools ist mein Pick. Oh nein, ist kaputt.
Ja. Ist kaputt.
Ah, das ist natürlich echt schade.
Aber
es war quasi, ja genau, es gibt quasi einen Überblick von all diesen Hardware-Tools, also so einer Säge und ein Hammer und sowas, als periodische, also als Anzeige, welche Unterklassen es gibt und was ist. Und jedes Tool hat dann auch einen Namen, der quasi auf das Periodensystem mappt und so. Das ist natürlich ein bisschen schade. Ich suche mal die archive.org. Ja. Das war sehr cool. Und es gibt erstaunlich viele Tools, also nicht wirklich erstaunlich, aber es ist cool, die quasi diesen ganzen unterschiedlichen zig verschiedene Hammer zu sehen, die es da quasi alles gibt und wofür die gut sind. Mit Bildern.
Nice.
Cool. Warte, ich finde
den schön. Cool. Ist vielleicht auch gut für die Adventszeit, wenn man mal wieder nur noch ein Tool braucht für irgendwas.
Ja, oder wenn man quasi aufhören möchte mit Computern, sondern einfach jetzt was mit Holz machen will, dann nimmt man hier, guckt mal, was so geht, welche Tools gibt. Ich habe jetzt, ich habe die richtige Sache rausgefunden.
Jo.
Wunderbar. Dann hat noch einer was? Wenn nicht, sind wir schon am Ende dieser Sendung.
Tja, so schnell geht's.
Naja, so schnell war es auch nicht, aber ja. Genau, ich hoffe, ihr habt ein paar coole Tipps mitgenommen. Ihr habt noch eine schöne Adventszeit. Wir werden wie immer rechtzeitig ankündigen, wann wir das nächste Mal hier auf diesem Kanal unter 6 sein werden. Und
Genau, ansonsten schreibt uns in die Kommentare. Egal, ob wir was falsch gemacht haben, wieder Blödsinn erzählt haben, das können wir besonders gut. Aber auch, wenn ihr irgendwelche Themen habt oder wie gesagt, wenn wir uns mit dem Mail-Server oder sowas beschäftigen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann gerne mit in die Kommentare rein. Und ja, sonst hören wir uns in, wie gesagt, drei Wochen ist schon Weihnachten, oder? Gottes Willen. Demnächst auf jeden Fall wieder. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät.
Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.
So.